リオチョコス。The German Needles Radio. The German Needles Radio. Starting.
Aber jetzt kann es jetzt
kommt bald wird ja Medion gekauft. Ich habe das gehört.
Medion?
Medion wird gekauft von Lenovo.
Und jetzt?
Und ach so, das habe ich auch gelesen tatsächlich. Ja. Haben wir jetzt eigentlich schon? Ist schon? Geht's schon los?
Schon lange.
Echt? Ja. Oh, schön. Ja, aber doch, das habe ich auch gelesen tatsächlich. Aber ich habe es da nicht weitergelesen, weil es mir eigentlich egal ist. Das ist immer noch Billigware dann. Das hat sich also nichts geändert.
Die Leute fliehen aus dem Chat.
Sagt.
Ja. Sollen wir anfangen?
Ja.
Hallihallo und herzlich willkommen zu Radio Tux Talk 132. Heute mit mir, hallo, Flydi.
Hallo.
Felix.
Hallo.
Und wieder Hades.
Jo, moin.
Den haben wir hier irgendwie im Check gefunden und ihn...
Das jetzt will er nicht mehr weg.
Das ist ja nicht weiter schwer.
Und jetzt will er nicht mehr weg.
Ja, ja. Der gehört hier zur Standardausstattung.
Genau, ja. Und haben ihn gleich wieder eingetütet.
Jeder Shakespeare braucht
ihn. Einlaminiert sozusagen. Und ja, mal gucken, was er zu sagen hat. Wir haben ein etwas größeres Thema heute, was Flydi bearbeiten wird. Und ansonsten gucken wir mal, was uns so Schönes einfällt. Ihr habt es vielleicht mitgekriegt, ja, der Linux-Kernel 3.0, da ist was draußen jetzt schon mal, aber werden wir nicht groß weiterreden. Eine Sache, die ganz frisch reingekommen ist, ist, dass OpenOffice jetzt tatsächlich nicht mehr Oracle gehören soll, sondern an die Apache Foundation geht. Das weiß ich nicht, habt ihr das gehört? Habt ihr das gelesen?
Du hast mir vorhin erzählt.
Ich hab's vorhin erzählt, ja.
Und nu?
Ich find's einfach einen interessanten Schritt. Also auf der einen Seite, warum haben sie es nicht der Document Foundation gegeben? Also ich meine, da gibt es ja schon eine Foundation und eine Community, die sich darum kümmern wollen. Aber nee, da waren sie, glaube ich, zu angepisst oder keine Ahnung warum. Ja, jedenfalls wird das jetzt ein Apache Incubator Project und die Apache Foundation übernimmt ja OpenOffice.org.
Uh-huh. Was machen die dann damit?
Weiterentwickeln.
Okay.
Solange ich also meine Textdokumente schreiben kann, bin ich glücklich.
Mit meinem
Genau. mit LaTeX meinst du, kannst du deine Textdokumente schreiben?
LaTeX.
Ja. Plaintech.
Plaintech.
Ich bin für Plaintech.
Ist okay, ich bin sowieso für HTML.
HTML, warum?
Why?
Who would do this?
HTML
ja, aber
cannot do that.
Aber es gibt ja noch LibreOffice und da ist es halt, ja, da haben sich ja jetzt mehr Leute versammelt und die Document Foundation hat auch eine Stellungnahme dazu veröffentlicht, haben gesagt, sie freuen sich, dass Oracle sich jetzt entschieden hat, das OpenOffice freizugeben und sie sind ein bisschen enttäuscht, dass
sie es nicht bekommen haben.
Ja, genau. Das so in wenigen Worten zusammengefasst.
Also mimi, quasi.
Ja, aber sie werden auf jeden Fall jetzt mit der Apache Foundation reden und dann...
Und dann, sie wollen es einfach wieder haben.
Naja gut, ich meine, es ist Open Source, du kannst es forken und du kannst damit machen, was du willst.
Ja, haben also, sie ja schon.
Ja, genau.
Und deswegen haben sie nicht mehr viele Möglichkeiten jetzt.
Nee, deswegen hatte Oracle wahrscheinlich auch nicht mehr so viele Möglichkeiten. Ja. Die haben, die Community war weg und, ja. Also, was haben sie dann gemacht? Sie geben es einfach weg.
Mhm. Okay.
Bisschen komische Sache.
Lässt sich kein Geld mitmachen wahrscheinlich.
Ja gut, also ich meine...
Also wenn man schaut, was Oracle eigentlich, womit die ihre Kohle verdienen, dann ist es sicherlich nicht mit Consumer Software.
Vermutlich, ja.
Nee, tatsächlich nicht. Also die haben ja so Datenbanken, die sie für unendlich viel Geld verkaufen, die unbenutzbar sind und wo man dann Geld dafür bezahlen muss, dass man Support bekommt und so. Und das funktioniert einfach nicht mit Software, die schon funktioniert, ohne dass man da viel mitmachen muss. Meine Meinung.
plausible.
Oh shit. Ich habe gedacht, ich kann jetzt irgendwas hier anstacheln.
Nee, kannst du nicht. Also ich meine, ja. Gut, deinen Kommentar über Oracle überhören wir jetzt einfach mal.
Wieso das denn? Findest du?
Da gibt's bestimmt auch Leute, die das anders denken.
Was ja die Leute von Oracle
wahrscheinlich. Vielleicht auch ein paar Kunden von denen, keine Ahnung.
Was sind schon wieder Leute aus dem Chat abgehauen?
Ich glaube tatsächlich nicht. Also es gibt, also ich sehe das ja bei mir in der Firma und da gibt es auch nur Leute, die über Oracle fluchen. Ich kenne tatsächlich keine Leute, die denken, oder keine persönlich, die jetzt sagen, oh, Oracle, das ist aber cooles Zeug und das ist total einfach zu benutzen und da kann man alles mitmachen. Und
also ich kenne persönlich nur Leute, die episch upragen.
Ja, genau. Ja. Also einfach nur fluchen.
Ja, es ist halt Enterprise.
Yeah. Yeah. Aber es gibt ja auch Enterprise, die es funktioniert. Hardware zum Beispiel.
Von Alcatel oder was?
Nee, tatsächlich ist unsere Hardware zu proprietär. Für
Enterprise.
Nee, tatsächlich ist da genau das eigentlich, was man haben will.
Achso.
Weil
proprietärer Scheiß da nicht funktioniert.
Ja, richtig.
Wo man Enterprise sagt. Okay, ich glaube, die Diskussion vertiefen wir nicht. Ja. Ich wollte euch einfach nur kurz erzählen, dass es da Neuigkeiten gibt. Wir verlinken so ein paar Artikel und wer sich da noch ein bisschen einlesen kann. Wir müssen da jetzt eh abwarten, was denn da jetzt noch passiert. Also wie gesagt, Libre Foundation, The Document Foundation, die LibreOffice machen und das neue Incubator-Projekt bei Apache, die werden sich sicher mal unterhalten und langfristig werden wir einfach sehen. Ich meine, wenn E1 nur groß weiterentwickelt wird, dann kann man das andere auch sterben lassen oder so. Naja, das sehen wir dann. Flighty, du wolltest was über Unhosted oder
nein,
der ist
das
noch.
Ist, das Flighty ist schon, kann nicht. Ich bin gerade dabei, mein Internet wiederherzustellen.
Sein iDevice ist abgeraucht.
Und du siehst es Google Docs gar nicht mehr, oder was?
Doch, ich sehe es, aber ich das kann auch nicht auf die Links klicken.
Wie funktioniert das eigentlich mit den Themen hier?
Wir gehen durch.
Gehen wir durch die News?
Und Unhosted ist nicht in den News drin.
Oh, sorry. Oh, mein Fehler. Siehst du, ich bin heute auch nicht mehr ganz auf der Höhe.
Aber ich kann was zu 140 Bytes erzählen. Das weiß ich auswendig, weil das ist cool.
Das ist cool. Okay, dann erzähl uns doch mal darüber was. Was ist das?
Ich mache ja in der letzten Zeit immer so ein bisschen JavaScript und Zeug.
Ist uns aufgefallen, ja.
Ja, also könnte man an der Auswahl meiner Artikel der Woche eventuell erkennen. Aber um was es hier geht, ist ein super cooles Projekt. Die Domain ist 140byte.es. Das redirectet dann auch so einen GitHub-Gist, wo so ein paar Dateien als Templates hinterlegt sind und dann kann man einfach dieses Gist forken und da Sachen reinmachen. Und zwar eine Dokumentation, eine Lizenz und ein JavaScript. Und dieses JavaScript hat eine besondere Eigenschaft. Es darf nämlich, wie der Name schon sagt, nicht länger als 140 Zeichen sein. Weil das sollen JavaScript-Snippets sein, die gerade groß genug sein dürfen,
um in einen Tweet
reinzupassen. Passen. Richtig.
Und dann?
Und das soll einfach mal so ein Experiment sein, wie weit kann man die Sprache ans Limit treiben und dann tatsächlich noch sinnvolle JavaScript-Funktionen schreiben, die nicht länger als 140 Zeichen sind.
Gibt es jetzt ein paar Beispiele schon, die interessant
sind? Was ich hier mal verlinkt habe, was später auch in die Shownotes kommen wird, wäre zum Beispiel ein PubSub-Modul, also Publish und Subscribe, wo man einfach sagen kann, hier Modul.publish, ich schreibe da irgendwas rein mit einer bestimmten Nachricht und Subscribe, ich will mich auf eine gewisse Art von Nachrichten subskribieren, also was ist denn da das deutsche Wort für?
Gibt's nicht.
Abonnieren.
Abonnieren, genau. Und sowas passt in 140 Zeichen in JavaScript, unter anderem. Und da gibt's mittlerweile enorm viel Zeug. Ich habe mich da mal ein bisschen durchgeklickt und ich finde es eigentlich eine coole Aktion. Wurde von Jett Schmidt initiiert. Den kennt man vielleicht von dem Fab-Framework.
Das Fab-Framework.
Das ist so ein funktionales Web-Framework in JavaScript für Node.js.
Worst name ever.
Das schreibt man mit F-A-B. Also ja, mit B hinten.
Klar.
Ja,
finde ich auch.
Genauso wie das Fab.
Aber das 140 Bytes funktioniert gerade nicht bei mir. Oder hast du es verschrieben?
Du hast kein Internet.
Das kann natürlich sein.
Ich mach's mal ohne, mit dem einen E weniger, vielleicht ist dann. Ich habe tatsächlich Internet im Gegensatz zu Flighty.
Ich hab bald wieder.
Ja, wir sind hier im Checkspace, das ist mit dem Internet hier einfach.
Hannes, bring ihm mal bitte bei, wie man den Namen ausspricht.
Ich habe jetzt schon wieder keine Waffen hier, das heißt Shack-Space.
Shack-Space,
genau.
Shack-Space.
Shack-Space. Also ihr merkt, es ist
Hauptsache, du sprichst es klein geschrieben aus.
Ja.
Ja.
Das habe ich auf jeden Fall gemacht, ja.
Das hat man aber nicht rausgehört jetzt. Finde ich nicht gut.
Hades, du warst auf der pH-neutral, habe ich gehört.
Ja.
Wie war's? Was ist das überhaupt?
Ja, die
also, was war es, ist jetzt
wohl. Ja, genau, also, was war es? Es war jetzt die letzte Veranstaltung derer. Ist so eine, wie soll man sagen?
So eine Konferenz.
Ja, so eine Konferenz in Berlin.
Code and Party war doch die Unterschrift. Ja,
so ein bisschen. Also viel Party, bisschen Code.
Viel Alkohol, Drogen.
Nee.
Sowas gibt's doch gar nicht hier in Deutschland.
Gibt's doch gar nicht.
Das ist doch verboten.
Verboten? Nee, ja, also war pH-neutral, da gab es wieder ein paar interessante Talks, sehr interessante diesmal. Was mir auch persönlich sehr zu Herzen gegangen war zum Beispiel, dass Leute, die irgendwie von Vodafone, Arcor eine Easybox zu Hause haben.
So eine DSL
Box. Ja, das Telefon, ISDN, whatever, VoIP,
WLAN-Gerät,
das One-Fits-All-Box.
Also ähnlich wie eine Fritzbox, bloß halt.
Genau, so also ein bisschen größer und.
Noch größer?
Ja, das ist irgendwie so ein 30 Zentimeter Kasten.
Was? Das ist ja riesig tatsächlich.
It's huge.
That means it must have huge guts.
Yeah. Jedenfalls erkennt man die Vodafone, mittlerweile heißt es ja Kunden, daran, dass die in WLAN offen haben, was Easybox und dann 6 kryptische Hexadezimalstellen heißt.
61E5.
Ja, genau. Sowas. Und das sind die letzten 3 Stellen der MAC-Adresse. Und ein paar findigen Hackern ist es jetzt gelungen, da die Firmware rauszusaugen aus den Geräten und sich mal anzuschauen, wie denn da das Standardpasswort generiert wird, weil das steht ja hinten auf dem Sticker drauf.
Jetzt sag nicht, das lässt sich berechnen aus dem.
Natürlich muss es doch.
Ja, also es basiert zum größten Teil auf eben der MAC-Adresse. Und
zum größten Teil, das hört sich schon.
Long story short, es lässt sich, wenn die BSS-ID, also die SSID, standardmäßig gesetzt ist, auf eben den Wert, der einen Teil der MAC-Adresse enthält, lässt sich das Standardpasswort auf etwa 1000 Versuche Brute Force runterbrechen.
1000?
Also für die Leute, die sich damit darunter nichts vorstellen können, das macht man in so ein paar Sekunden mal schnell.
Ja, also die haben dann auch so ein bisschen rumgehackt und den WPA Supplicant etwas geprügelt, damit der da schneller timeoutet und schneller Passwörter durchprobiert. Und wenn ich mich nicht arg täusche, dann war es irgendwie 3 Minuten, 4 Sekunden oder so, bis das WLAN mit WPA-Verschlüsselung offen war.
Nicht so cool.
Hört sich ja, cool an. Also ich finde, das hört sich noch plan an.
Ja, das war jetzt nicht die einzige Box, die betroffen war von den WLAN-Dingern. Also der Vortrag hieß Wi-Fi Horror Stories oder so ähnlich.
Aber die gibt's.
Es war sehr amüsant.
Aber die gibt's tatsächlich nicht als anhörend wieder, oder?
Nee. Also Aufnahmen gibt's von dem Event prinzipiell nicht und Slides nur, wenn die Vortragenden die selber hochstellen. Anyway, jeder sollte prinzipiell schon mal seine Default-Passwörter ändern.
Das ist eine gute Idee, ja.
Und, aber das kriegen die Leute ja schon wieder nicht hin.
Ja, und wenn man eine Easybox hat, sollte man es jetzt auf jeden Fall ändern.
Okay, und vielleicht auch
bei die Sache ist halt, die Leute, die es betrifft, die kriegen es halt gar nicht mit, weil der Vortrag private ist.
Naja, aber die Leute, die es von der anderen Seite her betrifft, in dem, dass sie vorbeifahren, die wissen es jetzt.
Ja, das ist praktisch.
Also die relevante Subgroup, die ist jetzt informiert.
Gut, die hat vielleicht trotzdem schon mal ihr eigenes zumindest geändert, aber.
Ja, also ich.
Und ich habe auch gehört, da gibt es schon so Test-Applikationen, die das so automatisiert können und so.
Ja, also es gibt da wohl auch eine Android-Application, die schon genau dies für dich macht. Also du musst einfach nur mit deinem Handy vorbeilaufen, ein bisschen vor dem Fenster warten, dumm auf dein Handy starren, was ja mittlerweile kein komisches Verhalten mehr ist, weil irgendwie Gott und die Welt auf dem Handy rumhackt und wenn da Langeweile. Und nach 3 Minuten ist dann halt.
Hat man freies. Ja. WLAN.
Ja, so auch sicher verschlüsseltes freies WLAN vom Nachbarn. Das ist
gut. So praktisch.
Also wenn man schon immer mal anonym im Netz unterwegs sein wollte, kann man das jetzt als seinen Nachbarn.
Schon wieder.
Ja.
Okay. Also der Chat meint gerade, es gibt so ein paar, er hat 3 Boxen hier in der Nähe, dann gleich mal aufmachen. Gucken, ob das.
Natürlich
das
nicht.
Das würden wir jetzt nie live empfehlen.
Nein.
Nee, also das darf man das natürlich
nicht. Also ich würde bei den Nachbarn freundlich an die Türe klopfen, denen erklären, sie sollten mal ihr Default-Passwort auf was anderes ändern.
Und wenn sie es halt nicht machen, dann sind sie selber schuld.
Nee. Also bei mir in dem Upscale-Viertel Heslach in Stuttgart, da sieht es ungefähr auch so aus. Also ich hatte da bis vor kurzem ein Ding, was Easybox hieß. und aha, 4 bis 5...
Er meint damit sein eigenes.
Ja, mein eigenes. Deswegen. So 4 bis 5 Nachbarn, die das auch noch hatten. Praktisch. Haben. Also ich habe jetzt noch nie ausprobiert, ob ich die aufbekomme. Nein, ich meine, ich habe noch nicht bei denen an die Tür geklopft und gesagt, sie sollen ihr Passwort ändern.
Ja. Richtig.
Okay. Ja,
würde ich ja nie tun.
Das ist schon eine gravierende Lücke sozusagen. Also
das, ja, aber das ist wieder typischerweise ein Security through Obscurity Fail.
Ja.
Weil irgendwann kommt's raus.
Ja, also und das ist halt der Unterschied zur echter Security.
Nochmal an alle, wenn ihr tatsächlich Devices mit vorgespeicherten Passwörtern ausliefert, macht die auch richtig zufällig und benutzt da nichts, was man irgendwie von außen erfahren kann, um dieses Passwort zu erraten oder auch nur zum Teil zu erraten.
Ja. Ja. Gibt es denn da eigentlich so aktuell eine gute Möglichkeit, so zufällige Passwörter zu generieren, die dann auch einfach so gedruckt werden können, ohne dass man was über die Hardware weiß? Also ich denke da an die Dingskarten, an die Geldkarten, wie heißt das?
Smartcards?
Nein, an die...
Achso, du meinst...
An die...
Diese Geldkartenchip oder was?
Nee, du? Ich denke an meine Visa zum Beispiel.
Kreditkarten.
Die hat ja hinten diesen super Bonus... Bonuscode,
dreistelligen Code, der bei mir lautet.
C irgendwas.
Genau, der dreistellige Code, der bei mir lautet 713. Und jetzt wisst ihr alle, was die Rest der Nummer ist. Genau, der ist ja tatsächlich generiert, indem die Banken haben einen eigenen Private Key und der wird dann tatsächlich verwendet, um den Rest von deiner Karte zu nehmen, dann mit diesem Private Key zu verschlüsseln und dann hast du deine Checksum. Und ich denke, das sollte doch auch bei so Routern funktionieren, oder?
Also spricht nichts dagegen. Es hat mehr Aufwand und kostet im Endeffekt irgendwie 2 Cent pro Gerät mehr. Und das wollen die Leute halt nicht zahlen, wenn sie irgendwie tausende von den Dingern im Rollout haben.
Ja, Security kostet halt immer Geld. Und man sieht halt nicht, was es dann eigentlich bringt. Und ich meine, das bringt ja jetzt Aqua auch nichts, außer dass sie jetzt schlechte Publicity haben.
Naja, man sieht nicht, was es bringt, bis es einen Schaden hat.
Richtig.
Genau,
das ist das Problem.
Und die Leute, die das Ding eh alle schon gekauft haben, die interessiert das auch alle nicht. Oder größtenteils nicht. Also es wäre dann tatsächlich so ein bisschen schlechte Publicity. Und bei so einem Bug weiß ich jetzt auch nicht, wie groß das jetzt steht. Es schon irgendwo? Hat man da jetzt schon was groß gehört? Also
sagen wir so, der Event war jetzt nicht so die öffentliche Glocke wie 27C3 letztes Jahr, aber ich denke mal, es wird dann schon irgendwann an die Presse kommen.
Hm. Du hast aber gesagt, es ist die letzte PNH-neutral gewesen. Ja. Also wird jetzt nicht mehr.
Es war von Anfang an klar, dass es da 10 gibt und das war jetzt die 10. und das ist rum.
Okay. Ja gut, das nächste große Hacker-Treffen findet ja auch bald wieder statt in Berlin.
Das Camp.
Ja. Das Camp, genau.
Wir diskutieren gerade noch über den Namen unseres Villages.
Ja. Gut. Ich glaube, ich habe sogar gerade den Wiki-Eintrag gefunden zu den Passwörtern. Also den, wenn man im Internet sucht, findet man das auch.
Können wir ja auch nochmal in die Shownotes
packen. Nee, ich denke, das finden die Leute, die es brauchen.
Naja.
Und alle anderen sollen einfach ihr Passwort ändern.
Genau.
Okay, dann Flydie, hast du mittlerweile wieder Internet?
Ich habe mittlerweile wieder Internet.
Dann
wollen wir das Thema jetzt vorziehen?
Können wir jetzt ja über welches? Ich wollte jetzt über den Firefox reden.
Ja, richtig. Ich habe das nach unten geschoben.
Ach so. Ja, das sehe ich nicht, weil ich habe kein Internet.
Den kopiere ich halt wieder nach oben.
Deswegen ist es ein bisschen.
Du kannst es aber auch wieder hier so.
Ach so, wenn ich auch wieder reinkomme. Das
müsste dann theoretisch wieder gehen.
Ja. Ah, jetzt ist es da.
4096
Leute. Leute, ich weiß auch, was das Problem war. Wir dürfen. Da können maximal 3 Leute gleichzeitig.
Und also, warum stirbst du dann einfach komplett?
Nee, es stirbt nicht.
Also ich war da nie drauf.
Ich war da tatsächlich auch bloß drauf, bis es nicht mehr funktioniert hat.
Es funktioniert wieder.
Ja, dann mach.
Meiner versucht zu connecten.
Also, Firefox Aurora 6 Preview. Kann viel cooles Zeug.
Schon wieder?
6?
Ja,
neu? Ja, neu.
Jetzt sind wir bei Firefox 6. Firefox
wann kam 6? 5
raus? Ist 5 auch noch nicht draußen.
Der ist noch nicht draußen.
Das macht ja Sinn.
Aber da gibt es jetzt schon mal eine Preview vom Firefox 6, beziehungsweise
die wollen Chrome einholen. Warte mal, die wollen Chrome einholen.
Mit der Versionsnummer.
Ja. Das funktioniert nicht.
Dann überspringen sie einfach 5 und sagen, ja, Firefox 9.
Die wollen ja dieses Jahr noch irgendwie 12 neue Versionen rausbringen.
Okay. Also bis 8 oder 9 kommen wir
diese Versionsnummern ist eh super für den Arsch. Da müssen sich die Leute daran gewöhnen, dass es keine Aussage hat einfach.
Genau, selbst Linux ist jetzt bei der 3.0 angekommen.
Ja, die wollen jetzt einfach auch ausrasten und dann sind sie irgendwann bei 23 und dann 42 direkt einfach der nächste
Schritt. Also ich fände es ja gut, wenn sie sich einfach Pi annähern würden.
Und dann 1,
3, das können 3, sie ja jetzt mit der 3. 3.1?
Nee, das macht ja schon Tech.
Ja, egal, mehr.
Die sollen sich irgendwie unendlich annähern einfach.
Es gibt auch noch andere interessante Zahlen, denen man sich annähern kann.
Zum Beispiel 23. Oder 42.
Oh. Ja, der muss man sich ja nicht annähern.
Oder die 23, 42.
Zurück zum Thema Webfu.
Genau, der Firefox 6.0.
Die nennen das Ganze jetzt Aurora 6. Das ist mal so ein Testbild. Der wird vermutlich mal zum Firefox 6 werden. Und der hat schon ziemlich coole Sachen mit drin, die so demnächst in Browser eingebaut werden. Zum Beispiel ein Progress-Element in HTML. Super cool, weil wir können für diverse Web-Applikationen einfach Progress-Bars einblenden und die werden dann so vom Browser angezeigt, wie das unser normales Betriebssystem auch macht. Finde ich super cool. Muss man dann nicht mehr irgendwie mit JavaScript-Tricks oder sonst irgendwas hantieren, sondern man kann die dann halt einfach so einbetten. Dann gibt es zusätzlich noch eine Match-Media-API, mit der man ähnlich wie bei CSS3 mit Media Queries nur bestimmte Teile der Applikation ausführen kann, wenn zum Beispiel das Ganze ein Smartphone ist und quer gehalten wird. Also man kann da, wenn man Media Queries für CSS3 kennt, kann man da mit der gleichen Syntax auch für JavaScript bestimmen, was getan wird, wenn der Client gewisse Anforderungen erfüllt. Das kann dann sein, es ist irgendwie ein Desktop-Gerät oder es ist ein mobiles Gerät oder es ist quer gehalten oder es hat eine Auflösung über oder unter so und so mal so und so Pixel. Und ich finde das ganz cool, weil das wird dann vieles einfacher machen. Da muss man nicht mehr die ganzen Attribute irgendwie manuell berechnen oder rausfinden oder irgendwelche komischen Hacks benutzen. Was ich ja am coolsten finde, ist tatsächlich, dass Websockets wieder zurück sind. Und zwar dieses Mal vermutlich mit einem neuen Handshake, der dann auch demnächst hoffentlich standardisiert wird. Und dann hat sich die Geschichte, weswegen die ursprünglich mal deaktiviert waren, nämlich, dass es da potenziell Angriffe auf Proxy-Server gibt, die diesen Handshake nicht verstehen, dann hat sich diese Geschichte auch erledigt. Also so alles in allem, da gibt es noch ein paar andere Sachen, die finde ich jetzt so im Prinzip weniger interessant, aber die kann man sich auch mal angucken, also den Blogpost können wir auf jeden Fall mal verlinken.
Genau, und wann kommt Firefox 6.0 Aurora Bits raus?
Steht nichts dabei.
Okay, aber irgendwann dieses Jahr
noch. Ist also gut, bis ich wieder Websockets benutzen kann, muss ich bis Undefined warten.
Nee, also
der kommt
die kann man ja jetzt schon aktivieren.
Also wenn du die in Firefox 4 aktivieren willst, dann kannst du das schon tun, aber standardmäßig sind sie momentan deaktiviert.
Genau. Firefox macht jetzt auch mit so einem kleinen Plugin Chrome OS ein bisschen Konkurrenz.
Chromeless?
Chrome OS.
Chromeless war auch noch
was. Also da müssen wir mehrere Sachen klarstellen. Zum einen ist es kein Plugin.
Sondern es ist was?
Es ist eine Standalone-Software, die auf dem.
Basiert auf Firefox.
Auf der JavaScript-Engine und auf der Rendering-Engine von Firefox, aber nicht auf der GUI-Umgebung und so weiter.
Genau, es basiert auf diesem Chromeless von Firefox. Habe ich das richtig verstanden?
Von Mozilla.
Ja.
Ja. Genau. Also, dieses Chromeless hatten wir schon ein paar Mal angesprochen. Das ist einfach so eine kleine Bibliothek, die bietet HTML und JavaScript-Rendering. Oder eine Ausführumgebung für die Dinge und damit kann man sich im Endeffekt seinen Browser selber zusammenbauen. Das heißt, man kann auch die GUI für so einen Browser komplett in HTML, CSS und JavaScript selber schreiben und dann bestimmen, was da mit getan werden soll. Und kann da quasi so Standalone-Applikationen bauen, die aber auf Web-Applikationen zurückgreifen.
Also wie usable, nur mehr usable.
Genau.
Usable ist nämlich alles andere als usable.
Ja. ist auch so ein Browser, den man dann so selber skripten kann, beziehungsweise muss, weil er nichts anderes tut.
Er macht halt einfach gar nichts.
Er macht halt einfach nichts. aber
das macht er gut, tatsächlich.
Ja. Aber dieses Chromeless ist, glaube ich, ganz cool so als Basis für Desktop-Applikationen, die allerdings eigentlich nur Web-Applikationen sind. Also wenn man einfach so, keine Ahnung, man möchte jetzt zum Beispiel eine Google Mail oder irgendwie eine Twitter-Applikation haben, die aber nur die Web-Applikation benutzt, dann kann man sich das mit dem Chromeless simpel zusammenbauen. Und dafür gibt es jetzt auch so eine grafische Shell. Die nennt sich Vebian. Und der Ingo hat mich gezwungen, darüber zu reden.
Obwohl du keine Ahnung davon hast, ja, ich weiß.
Ich hab,
hast auch nur den Artikel gelesen.
Richtig.
Aber kam heute Morgen, als ich habe rumgefragt, über was sollen wir reden, und das war ein Vorschlag. Und es sieht auf jeden Fall cool aus irgendwie. Da läuft irgendwie, also ich habe jetzt ein Bild nur gesehen, da läuft irgendwie so eine Uhr und da kann man sich irgendwie einloggen.
Genau, also das sieht für mich so aus, als ob man da im Endeffekt in Chromeless eingebettet so eine kleine Web-Applikation hat, und mit der kann man dann wiederum andere Web-Applikationen starten auf eine einfache Art und Weise.
Genau, also da kommt man dann ganz einfach in sein Mail rein, in sein
genau, Facebook. Genau, man hat auch so eine Kommandozeile, wo man dann so rumklicken kann und Sachen ausführen kann. Man hat so eine Uhr, man hat Icons, die man sich reinlegen kann, die direkt auf bestimmte Web-Applikationen verlinken. Und würde das Video jetzt bei mir laden, könnte ich noch sagen, wie man es benutzen kann.
Aber das kann sich dann jeder selber anschauen. Genau,
das kann man sich selber angucken.
Wir verlinken das dann auch. Ja, auf jeden Fall mehr Internet und so.
Mehr Web-Applikationen, ja.
Ja. Aber dafür kommen wir jetzt auch wieder auf ganz andere kleine Geräte. Wir sind ja
ganz kurz nochmal, was ist denn der Unterschied zu Chrome OS dann? Ist das noch mehr wie ein Betriebssystem dann?
Ja, Chrome OS macht ja tatsächlich noch viel mehr.
Chrome OS ist ja ein Betriebssystem.
Ist es ja auch ein Browser eigentlich nur.
Nee, Chrome ist ein Linux-Kernel mit
IPv4. Ja, klar, aber das ist ja das, wo du ein Chrome hast und den nicht zumachen kannst.
Ja, nee, das ist ja tatsächlich noch viel mehr, weil du hast auch noch so File-System-Verschlüsselung, du hast noch diese Synken von User-Daten auf deinen lokalen Rechner, falls du mal kein Internet hast. Du hast noch so Schnittstellen, um tatsächlich so Pseudoprogramme zu schreiben zu können, die dann aber in deinem Chrome OS laufen.
Das heißt, wie lokale Web-Applikationen dann?
Ja, eben mehr so mit Extensions, die so ein bisschen mehr können.
Also wie Plugins?
Ja.
Okay, du hast Plugins in deinem Browser.
Nein, die können mehr als normale Extensions im Chrome.
Die können dann zum Beispiel?
Also back Egal, to the roots mit ActiveX Controls.
Genau, ActiveX, das hört sich nach einem Plan an. Kannst du da nicht direkt dein, keine Ahnung, was drin starten? Alles?
Eine Exploit-Runtime.
Alles, einfach. Konnte das Ding nicht auch so 3D und sowas?
ActiveX,
ja, weil das konntest du ja auch in deinen Browser einbetten, oder konntest du ja eigentlich theoretisch
ActiveX alle? ActiveX ist nur die Schnittstelle.
Dafür war es
ja die Schnittstellendefinition.
Ja. Aber war das nicht so, dass man da alles Mögliche drin machen konnte?
Ja.
Über deinen Browser?
Ja.
Hat da einer mal was Cooles mitgemacht, außer geexploitet? Also wofür wurde denn das denn mal benutzt?
Ich glaube, die Windows-Update-Rotze lief da mal drüber.
Okay.
Du läufst immer noch drüber. Alles, was Windows oder Microsoft darüber gemacht hat.
Also ich habe keine Ahnung.
Spiele konntest du darüber auch machen, gab's auch.
Ja, tatsächlich habe ich davon nie so wirklich was gehört, obwohl das doch...
Also jegliche Schandtaten sind möglich.
Ja, zum Beispiel auch furchtbare Enterprise-Applikationen, wo dann arme Menschen in IT-Abteilungen gezwungen wurden, die zu benutzen.
Mhm. Ah, das hört sich nach Spaß an.
Das hört sich nach sehr viel Spaß an. Oder auch weniger. Ja.
Gut, dann bringen wir doch mal wieder, nachdem wir ja viel Web-Content haben, auch mal wieder Mobile-Content rein. Und weil wir
sowieso
schon bei Microsoft waren, war ja irgendwie die Meldung der Woche, dass Microsoft viel mehr Geld mit Android verdient als mit Windows.
Ich frage mich jetzt allerdings, warum 7. Das tatsächlich eine Nachricht ist. Das ist schon...
Das ist old.
Das ist tatsächlich schon seit Monaten bekannt, dass es so ist.
Ja, aber das ist...
Und jetzt ist noch viel mehr so, oder?
Nein.
Jetzt ist bekannt.
Ich meine, die verdienen ja schon lange an Android. Ja. Und jetzt hat mal jemand nachgerechnet, dass sie halt mehr mit Android verdienen, als sie mit Windows Phone 7 verdienen. Das
hätte ich dir vorher auch sagen können.
Ja, aber jetzt hat es mal jemand Wichtiges aufgeschrieben.
Okay. Hätten sie mich mal gefragt.
Ja.
Der Mann mit dem Penis, der hätte das auch gewusst.
Auf jeden Fall.
Der mit dem Penis.
Der Mann.
Der ja. Mann mit dem Penis.
Genug von mir.
Ja, das kriegst du nicht mehr los.
Ja, das krieg ich tatsächlich.
Das ist jetzt für immer da.
Ingo, ich habe gehört, es gibt demnächst ein neues Touchpad von HP.
Ja.
Okay, nächste.
Das sieht man mal, wie aufgeschmissen wir sind, wenn wir kein stabiles Internet haben.
Ja, ich habe Internet.
Da können wir nicht mehr brauchen.
Internet
ist der Witz der Sache ist, es soll sogar morgen schon soweit sein.
Und dann?
Also
heute dann wird die Welt besser schon
Also wieder? Heute ist ja schon quasi Juni.
Ja, ja.
Quasi.
Und ab 2. Juni soll es das geben.
Da bin ich mal gespannt.
Ich weiß es nicht. Ich fände es auf jeden Fall cool. Also HP oder nee, die Palm, nee, wie heißen die jetzt? WebOS-Sachen. Genau, das Wort, was ich suche. Sieht ja schon immer cool aus und das Touchpad ist ja schon seit langer Zeit vorgestellt und die Frage war halt immer nur, wann kommt es denn raus und jetzt gerüchteweise soll das vielleicht schon jetzt diese Woche soweit sein. Also mal gucken. Wenn ihr die Sache hört, vielleicht gibt es ja schon sowas.
Bin ich ja tatsächlich gespannt drauf.
Ja, also wenn es die irgendwo zu kaufen gibt oder wie auch immer, dann
surprise
sie mal an.
Ja, wir haben dieses Pad. Ihr habt noch nie davon gehört, aber ihr müsst es kaufen, weil es ist im Mediamarkt.
Ja.
Ja.
Wollen wir mal von was Positivem reden?
Wieso, das Touchpad ist doch total positiv.
Ja, wir wissen ja noch nicht, ob es positiv ist.
Ja, es ist dann da und dann wird es besser.
Meinst du?
Natürlich.
Es wird besser.
Was sobald es da ist.
Die ganze Welt wird besser.
Natürlich. Weil das ist 2. Juni, das ist der Tag.
Das muss es sein.
Morgen also.
Quasi.
Naja, schauen wir mal.
Aber ich finde ja cool, dass HTC jetzt beschlossen hat, auf Bootloader-Locks bei Telefonen, bei ihren Smartphones.
Was heißt denn das?
Ich hab den
zu Satz, verzichten.
Ich habe den Satz gerade nicht fertig gebracht.
Das heißt, die hindern jetzt nicht mal dran, dass man andere ROMs drauf tut?
Richtig,
oder
also was? Bis jetzt hatte man ja den Fall, dass man da das Telefon sozusagen, also so nennt man das, routen muss.
Oder wo die Apple-Leute reden immer von Jailbreaken.
Ja, das sind zwei unterschiedliche Dinge.
Unterschiedliche Sachen, also, aber damit
ja.
Die, man weiß, worüber man redet.
Genau.
Man
will da routen drauf werden. Ist es nicht so viel anders. Also was ist der Unterschied zwischen routen und Jailbreaken? Du willst beides mal root werden. Im Jailbreak willst du root werden und root, ja. Ja, dann ja. Erzähl mal.
Nee, du hast recht, das ist dasselbe.
Ja, vielleicht können sich die Apple-Jünger eher mit Gefängnissen verbildern.
Weniger Wurzeln, mehr Gefängnisse. Ja,
genau, weniger Wurzeln, mehr Gefängnisse.
Das hört sich noch im Plan an.
Und ich glaube, wir haben einen Titel für die heutige Sendung.
Und auf der PlayStation 3 gab es ja auch den Jailbreak.
Ja.
Da ist es dann aber tatsächlich so, dass du nicht kein Root werden willst, sondern du willst nur deinen eigenen Code ausführen unter dem Benutzer, den du gerade verinnerlichst. Das ist ein Unterschied, weil Root hast du dann sozusagen die komplette Kontrolle über das System und beim Jailbreak ist es beim,
also die ausreichende Kontrolle.
Genau, beim PlayStation 3 zum Beispiel ist es dann die Kontrolle, die du halt gerade brauchst, um deine Linux-Distribution zu installieren. Zum Beispiel auf der PlayStation.
Zum Beispiel.
Okay, können wir jetzt wieder zurück zum HTC kommen?
Das war doch das schon.
Genau, also im Normalfall ist das halt so, dass HTC-Geräte, wenn man die kauft, verhindern, dass du deinen eigenen Code ausführst oder beziehungsweise deine eigenen Boot-ROMs flash, womit man dann halt auch so Dinge wie jetzt alternative Android-Versionen und so weiter installieren könnte. Und das machen die in Zukunft nicht mehr.
Das heißt, also ich kann mir jetzt einfach so einen Cyanogen-Mod zum Beispiel nehmen, einer der bekanntesten alternativen ROMs für Android-Geräte und könnte das einfach draufpacken, ohne dass ich da irgendwelches komisches Zeug vorher machen muss und mich da irgendwie in mein Android einhacken muss, dass ich da an diesem
andere HTC-Geräte, sagen wir es mal so, die dann von Google vertrieben wurden, also zum Beispiel das Nexus One, was hier der Hades rumliegen hat, die haben sowas schon eingebaut. Da muss man allerdings tatsächlich.
Was haben die eingebaut? Die haben eingebaut, dass man es nicht. Dass es
das muss routen kann.
Nee, die haben es eingebaut, dass man den Bootloader freischalten kann.
Genau. Ja.
Also die haben kein Lock drauf.
Also man muss tatsächlich bestätigen, dass man das tun will und dann sagen die einem auch explizit, du verlierst damit deine Garantie. Okay. Aber danach kann man dann halt quasi machen, was man will. Ja. Okay. Und wird in Zukunft jetzt hier irgendwie auf neuen Android-Telefonen von HTC der Fall sein, finde ich auf jeden Fall gut.
Das ist bei allen Android-Geräten, die von Google kommen, so, dass man das relativ einfach ausschalten kann.
Bei den Entwicklergeräten.
Bei den Entwicklergeräten. Mhm.
Also zum Beispiel beim G1, was ich ja mal hatte, da musste man dann noch so lustige Sachen machen. Aber da gibt es triviale Wege, um Root-Rechte zu erhalten, weil die da in der Version, die da ausgeliefert wurde, einfach einen Bug drin hatten, dass alles, was man im Textfeld getippt hat, mit Root-Rechten ausgeführt wurde. Und man hat das Telefon dann geroutet, indem er Telnet D eingegeben hat und sich eine Telnet-Applikation runtergeladen hat und dann auf Localhost connect.
Aber das war doch auf dem Apple iDevice-Telefon.
So. Nee, das war auf dem Android.
Da war es aber tatsächlich auch so, da war es in der ersten Version so. Dass du da Debug-Fähigkeiten hattest.
Aber keine,
auf jedem Textfeld.
Ja, nicht nur Debug-Fähigkeiten, sondern alles, was in den Textfeld reingeschrieben wird,
war,
wird mit Root evaluiert.
Ja, genau, das war auf dem
das war Android.
Das war Kindle. Unter anderem.
Auch bei Kindle.
Ja. Also dann war es einfach überall.
Mich würde mal tatsächlich interessieren, was so ein Entwickler dazu treibt, alles, was in Textfeld reingeschrieben wird, mit Root-Rechten zu evaluieren. Warum?
Because we can.
Yeah. It works, bitches.
Ich glaube, weil das am Anfang, es lief einfach mal so und dann hat man es irgendwie.
Ja, die nicht wollten mehr. Keine Konsole coden und mussten sich dann halt die Backdoor für ihren Hack offen lassen.
Backdoors, da sind sie wieder.
Backdoor to the future.
Das heißt aber jetzt immer noch nicht, dass man jedes Android-Gerät einfach so routen kann. Das heißt bloß, dass HTC es leichter macht, ein anderes ROM drauf zu tun. Also du müsstest immer noch, wenn du dein eigenes Android-System verändern willst, irgendeine Schwachstelle
finden. Nee, sag mal es mal so, das Routen war normalerweise auch nur der Schritt, den man gemacht hat, um dann später Custom-ROMs drauf zu flashen.
Weil du Root werden wolltest.
Oder weil man mal Root werden wollte und vielleicht irgendwelche Applikationen, die das brauchen, installieren will. Aber tatsächlich ist es so, dass es relativ trivial ist. Wenn man da mal erst einen CyanogenMod zum Beispiel drauf installiert hat, ist es relativ trivial, Root-Rechte zu bekommen, weil wenn ein Programm Root-Rechte braucht, dann fragt es danach und dann kommt halt beim CyanogenMod so ein Dialog hoch, der dich fragt, ob du dem Programm jetzt Root-Rechte geben willst.
Das ist beim normalen Android nicht der Fall, oder?
Beim normalen, was ich rauf habe, ist er auch geroutet.
Ja.
Ist allerdings ganz normales, im Moment immer noch Froyo.
Froyo.
Und da gibt es auch ein Root Permissions Tool. Mhm. Und das fragt dann auch nach, wenn eine App root will. Und da kann man auch sagen, ja, gibt er immer.
Ja, und sowas ist zum Beispiel bei so Custom-Distributionen wie zum Beispiel CyanogenMod auch standardmäßig mit dabei.
Ja, macht Sinn. Mhm.
Man könnte jetzt aber diese ganzen Tools, die brauchen doch immer noch irgendeine Lücke, die sie ausnutzen können, oder?
Nee, nicht in dem Fall, wenn du deine freien Sachen drauf spielen kannst, sondern also den ganz normalen Weg, den auch der Hersteller hat, um Firmware-Updates durchzuführen.
Also es gibt tatsächlich auch im Android-Store, also im Market, da gibt es tatsächlich auch Applikationen, wo explizit da drin steht, die laufen nur, wenn du dein Telefon geroutet hast. Und die fragen dann halt, hier, ich brauche jetzt Root-Rechte und dann poppt, wenn du dein Telefon geroutet hast, so ein Dialog hoch und dann kann man sagen, jetzt hier, lauf mit Root-Rechten.
Gut, aber dazu musst du es ja erstmal geroutet haben.
Ja.
Und das musst du doch über eine Sicherheitslücke machen.
Jetzt nicht mehr.
Jetzt kannst du einfach zum Beispiel den Bootloader anlocken und eine Custom-Firmware drauf flashen und dann tut es.
Also wenn es so bekannt und gewollt ist, ist es per Definition keine Sicherheitslücke mehr.
Ja.
Also es ist vorher eigentlich auch keine Sicherheitslücke, weil es ja eigentlich...
Gut, aber genau. Bis vor kurzem brauchte man auf HTC-Geräten zumindest erstmal Sicherheitslücke im Android, um dann diesen Lock auszuschalten, um dann einen ROM raufzutun.
Richtig.
Und dann selber Root-Rechte zu haben.
Weniger Arbeit jetzt.
Ja, oder um sich einfach mal initial Root-Rechte zu verschaffen. Also die Sicherheitslücke ist meistens dann nur dazu da, um sich Root-Rechte zu verschaffen. Und wenn man die hat, kann man entweder Dinge tun, die man als Root tun kann, oder man kann halt Dinge vorbereiten, damit man andere Firmware flashen kann.
Das heißt, das ist auf jeden Fall jetzt schon mal gut für Entwickler oder für Leute, die das Ding auf jeden Fall routen wollen, weil ich persönlich finde es einfach gut, wenn man den Leuten, die das machen wollen, einfach die Freiheit dazu gibt. Heißt es jetzt auch, dass es irgendwie eine Sicherheitslücke ist, weil sie das nicht mehr checken, oder könnte es da durchaus...
Naja, ich meine, wenn Leute potenziell nicht verifizierte Software auf ihren Geräten ausführen können, dann sollten sie halt eigentlich wissen, was sie tun.
Ja, genau. Für die Leute ist es ja gut.
Ja.
Ja.
Und für alle anderen, die sollten das halt nach Möglichkeit nicht tun, wenn sie nicht wissen, was sie tun.
Ja. Ja. Das ja, wenn er nicht weiß, was Routen bedeutet, lass die Finger davon.
Ja, würde ich auf jeden Fall mal sagen.
Oder macht dein Telefon einfach kaputt.
Kauf das neues. Kann man natürlich auch machen. Also da gibt es auch diverse neues. Leute, die machen sich da ihr Telefon kaputt und die heulen dann im Internet rum, aber die haben eigentlich keinen Grund dazu, weil sie hätten es besser wissen sollen.
Haben wir eigentlich so ein Mimimi der Woche noch?
Ein Mimimi der Woche?
Gab es das? Hatten wir das nicht mal?
Nee, das hatten wir.
Oh, dann mache ich das jetzt hier hin.
Das kannst du mal machen, ja.
So rumheulen.
Ja,
das Mimimi hatten wir, der Woche. Ich, ja, ich, das können wir tatsächlich mal machen.
Ich glaube, das hatten wir sogar mal gehabt.
Mach's mal groß, dass man sieht,
ja,
dass
haben, es. Ja, haben wir dann den Bootloader durchgekaut?
Ja.
Glaube ich schon. Was ich noch dazu sagen wollte, ist, bei zumindest auf den Android-Geräten, die ich so ein bisschen in der Hand hatte, hatte man da mit so einem Unlock-Bootloader auch noch den Vorteil, dass man nicht so wild in der Gegend rumhantieren muss, um da einen ROM drauf zu flashen, wie bei anderen Sachen, wie bei einem gelockten, bei dem man sich nur Root-Rechte verschafft hat. Der Unterschied war, dass man halt mit den Android-Entwickler-Tools prinzipiell Fastboot benutzen kann, was so viel bedeutet wie, man kann dann ein Image direkt per USB drauf flashen, ohne den Umweg auf SD-Karte kopieren, dann neu booten, dann irgendwie Bootmenü auswählen und dann das Image anwählen und so weiter. Also das geht einfach viel schneller, wenn man da über die Kommandozeile sagen will, ich möchte das jetzt hier, dieses Image per USB flashen. Mach's.
Das ist gut.
Ja, auf jeden Fall.
Warum hat HTC den Schritt wohl gemacht? Haben sie dazu irgendwas gesagt? Vielleicht wollen sie jetzt einfach entwicklerfreundlicher sein.
Vielleicht besseres Karma, ich weiß es nicht.
Also ich finde es sympathisch, ganz ehrlich. Also gebt den Leuten, die das machen wollen, die Tools an die Hand und die Möglichkeit mit ihren Geräten, die alles zu machen. Also ja. Hey, das ist meine Hardware, ich will damit auch rumspielen, wie ich lustig bin, selbst wenn ich es kaputt mache damit, ja. Ein Warnhinweis, dass es halt gefährlich ist und dass du Garantie verlierst und so, ist völlig okay.
Ja.
Und dann kann man das auch machen. Im Gegensatz zu Apple hier, Wallet Garden, da du darfst nur auf der grünen Wiese spielen und
was hast du nur auf dem Telefon?
Und tritt bloß nicht rechts oder links daneben.
Ja. Ja.
Ein Nokia. Du kannst ja gar nicht links oder rechts daneben treten. Dafür hast du ja überall genau. Wände.
Dazu sind die Wände ja da.
Genau. Ja, oder die Stromschläge, je nachdem.
Ja, Wände passt, glaube ich, schon.
Zu den Gründen, weshalb das HTC gemacht hat, ich habe da gerade noch mal ein bisschen nachgeguckt. Die haben auf eine Petition von Kunden reagiert, die irgendwie gefordert haben, dass die Bootloader endlich mal unlocken sollen. Und da waren halt mit knapp 7000 Unterzeichnern schon relativ viele Leute am Start, die das wollten. Und da haben sie
nur 7000?
Ja, cool. Und darauf sind sie jetzt eingegangen. Wir sollten mehr Petitionen machen.
Ja, also auf jeden Fall.
7000 kriege ich auch alleine hin.
Das ist ja ein Abend und eine Flasche Wein. Ja, genau. Da wird die Unterschrift dann auch schön krakelig gegen Ensa. Das sieht dann nicht mehr aus, als hätte es der gleiche geschrieben.
Genau. Also zu Felix muss man wissen, der hat da mehrere alter Egos. Ja. Der kriegt doch 7000 schnell zusammen.
7000? Meine alter Egos haben doch alter Egos.
Felix hat rekursive alter Egos.
da sollten wir gar nicht so tief
Schizophrenie.
We have to go deeper.
Ja, ich habe ja, als ich in Berlin war, was richtig Geiles gesehen.
Ja, ein Tablet.
Genau.
Yeah.
Ja, noch ein another Tablet. Nee, ja. Ich habe da im aktiven Einsatz ein Intel Exo PC gesehen.
What the hell?
Formfaktor ist ungefähr so wie das iPad. Läuft Windows 7 drauf. Und ist ein Atom 1.6, also eigentlich das gleiche Zeug, was in den Netbooks drin ist. Es ist super sweet. Und klein und handlich und also ich habe es gesehen im aktiven Einsatz, als ein Bekannter von mir da seine DJ-Konsole dran angeschlossen hatte und Traktor drauf lief und das ist einfach der epische Use Case für so ein Device, also DJ-Konsole ran,
ja.
Tablet, Windows 7, Traktor und das Ding hat einfach noch Ressourcen frei gehabt, also ist da echt super drauf gelaufen.
But can it read?
Das musste kommen, tut mir leid.
Ja.
Da ging nichts.
Nee, also ich wollte nur erwähnen, es gibt da noch so andere Sachen auf dem Tabletmarkt und das Ding, ich würde es mir besorgen, wenn ich es umsonst bekommen würde.
Kannst du aber bei Microsoft nachfragen, ob sie dir eins schicken.
Ne, bei Intel. Also gibt's leider ja, nicht mehr. Aber das war da so ein One-Time-Event. Irgendwie, und dann haben
das ist das ein Atom drin?
Ja, die haben das irgendwie... 1.6er. Also die haben das mit 1.6. der mobilen Hardware so, glaube ich, noch nicht so richtig verstanden.
Intel meinst du jetzt?
Ja.
Intel bastelt ja auch...
Also sie versuchen jetzt halt ihre x86er Prozessoren irgendwie so runterzukriegen, dass sie auf Tablets laufen, aber ich glaube, das wird nicht funktionieren. Ja. Ist jetzt meine persönliche Meinung.
Gut.
Ich glaube, der Zug ist mittlerweile abgefahren.
Es gibt ja auch so Designs, wo sie mit einigen Kompatibilitäten zu x86 brechen, aber trotzdem den größten Teil noch beibehalten, und die sollen ziemlich stromsparend
sein. Zum Beispiel?
Ich habe irgendwann mal so ein Design gesehen,
Also ich erinnere mich noch an das V-Tab, und das hatte Lüfter und es war laut.
Das nee, also, nicht also in dem ExoPC waren das echt keine Lüfter, SSD okay. ist drin, das Ding, man hört es nicht.
Wie lange läuft das?
4 Stunden.
Das ist was nicht gesehen? So lang.
Habe ich hier nachgeguckt. 4 Hours.
Ja, auch. Ich habe das Tab wieder zugemacht.
Es gibt, also Intel macht ja trotzdem ziemlich viel Tabs in dem Bereich. Also es gibt ja jetzt auch nochmal so ein VTAP-Gerät und es gibt ein Mico-Gerät und sowas. Also die machen da einiges.
Also das mit dem Low Power funktioniert ja auch. Also der Atom selber braucht ja praktisch nichts. Nee, aber der Chipsatz außenrum, der
verbraucht noch 2 Watt.
Der verbraucht auch ein paar Watt plus das Board außenrum verbraucht noch. Also das verbraucht um einiges mehr als so ein System on a Chip mit dem Arm.
Ja, tatsächlich so.
Aber Intel hat da auch Sachen im Köcher, wo man halt, ja, da müsste man halt mit ein paar Sachen aus der x86
verbrechen. Also ich finde es ja tatsächlich mittlerweile sehr traurig, dass es da außer so einen großen Hersteller mit Obst keinen zu geben scheint, der irgendwie in der Lage ist, ein vernünftiges Tablet herzustellen.
Ja, du hast das HP noch nicht gesehen.
Ja, ich warte jetzt mal auf das HP. Vielleicht wird das ja super cool und ich kauf's mir.
Unwahrscheinlich.
Ja, aber nicht unmöglich.
Ich denke, wir werden einfach sehen, was passiert. Also ich habe da noch nicht mit Intel so komplett so, dass die das eh nicht schaffen, weil die sind einfach verdammt groß und haben unendlich viele Ressourcen hinter sich, weil sie auch noch Enterprise-Zeug machen.
Ja, aber sie haben keinerlei Erfahrung in der Herstellung und im Design von stromsparenden Chips.
Ja, dafür machen sie es ja jetzt.
Im Gegensatz zu ARM. ARM macht es seit Jahrzehnten.
Ja, so. Also ich weiß nicht, wo ist das Problem, dass wenn jetzt jemand neu damit anfängt, natürlich wird es am Anfang kacke sein, aber das heißt ja nicht, dass es für immer kacke bleibt.
Okay, das ist ein Argument. Es kann natürlich sein, dass wir in den nächsten 5 bis 10 Jahren vielleicht coole Sachen von Intel sehen werden, aber davor glaube ich wenig dran. Aber ja. Ich lasse mich da gerne überraschen.
Ich bin da optimistisch. Hm. Für mehr Diversifikation in der Hardware.
Jo.
Es ist auch ein neues Netbook mit Migo rausgekommen, auch so in Taipei ist ja gerade wieder so eine größere Messe und so weiter. Ich würde das aber noch auf nächste Woche verschieben, weil da wird Frank dann wieder da sein, der war auch letzte Woche auf der Migo-Konferenz und kann uns da sicher auch noch ein bisschen was erzählen, wie da gerade der aktuelle Stand ist. Deswegen jetzt mal nicht. Wir hatten ja gerade Wallet Garden und Google macht auch was mit Wallet.
Genau. Epische
Überleitung.
Ja, aber ich möchte mal zurückkommen.
Das hat nichts miteinander zu tun.
Das Problem ist auch eher, dass Ingo Walt komplett falsch ausgesprochen hat.
Aber gut gerettet.
Aber gut gerettet jetzt.
Genau.
Felix.
Ja, ich fand es einfach nur lustig. Ich gehe nochmal zurück.
Wir brauchen so einen Rückspulsound.
Genau, ich wollte nämlich noch
zurück
sagen,
in die Zukunft.
Dass Linux hier und ARM, das funktioniert noch nicht anständig. Das ist noch nicht so cool, wie man sich's vorstellen könnte. Genau, jetzt gehe ich wieder zurück zu dem Wallet. Ich wollte dich bloß brechen.
Besser als Windows und ARM. Das kommt ja auch noch dieses Jahr oder nächstes.
Das kommt ja noch und dann wird alles
da
besser.
Da bin ich tatsächlich mal gespannt. Ich glaube, wir werden Sicherheitslücken sehen, die es schon lange nicht mehr gab.
Es wird so painload. So schlimm.
Genau.
Wir sollen ja nicht so viel Englisch reden.
Natürlich. Also ich bin für mehr weniger.
Ja, wir sollen für mehr weniger Englisch?
Mehr
Zangendeutsch.
Mehr Zangen. Genau, mehr Superdeutsch einfach.
Superdeutsch.
Viel besser als genau,
Wallet.
Wallet. Google hat ein neues tolle Application, neues, ich weiß nicht, wie wird man es denn nennen?
Geldbeutel.
Neuen Geldbeutel.
Einen neuen Einsatzzweck fürs Telefon.
Und für Geld.
Ja, aber was ist denn als eine
Das ist eigentlich eine Applikation.
Mobile Payment. Das ja, ist doch
genau, Near
das Field ist, Communication Mobile Payment Foo.
Genau, das hat einfach alles zusammen, was davor noch
zu sagen. Du darfst jetzt Flydys Regel Nummer 1 anwenden.
Nee, das waren erst 3.
Okay, es waren 3, dann musst du noch nicht. 2 dazu bringen.
Genau, jetzt ist aber zu spät. Ja. Dieses
wie hätte ich da sagen müssen?
5. Jedenfalls.
Du kennst die Regel noch nicht auswendig, finde ich echt schwach von dir. Ich propagiere die ja schon international mittlerweile.
Was?
Und funktioniert?
Ich habe sogar mittlerweile mal geblockt.
Echt? Oh, da muss also es stimmen.
Vor ein paar Monaten.
Jetzt, wo es ein bisschen entsteht, muss es stimmen.
Also ich verbreite das
Kannst Meme du das dann gleich mal mit in aufnehmen?
Das wurde
das
schon erwähnt.
Wir haben es in der Sendung schon mal erwähnt, ja, aber wir haben, glaube ich, den Blog-Eintrag noch nicht, dass die Leute auch mal wissen.
Ich sehe, Google Wallet ist jetzt nicht so interessant für euch.
Google Wallet
ist überhaupt Google gar Wallet nicht. Ist ein Bezahlsystem für dein Telefon, worüber du mit Nearfield Communication mit deinem Handy bezahlen kannst. Das funktioniert so, wie du in den USA zum McDonald's gehst, zum Beispiel. Und aktuell ist es so, du ziehst deine Karte durch so ein Teil durch und hast bezahlt und jetzt hältst du dein Handy drüber und hast bezahlt. Also die zeitliche Einsparung ist bestimmt eine Sekunde. Obwohl, nee, du musst dein Telefon noch rausholen, deswegen.
Ja, du musst die App starten.
Ja, also
im einen Fall wird deine Karte eben kopiert und im anderen Fall kopieren sie dein Handy.
Ja, genau. Im anderen Fall hört einfach jemand zu. Aber das ist ja tatsächlich
nur. Im einen Fall weiß Google auch noch gleich, was du gekauft hast, und im anderen weiß es nur dein Kreditkartenabrechnungsanbieter.
Also auch alle.
Auch alle.
Alle, ja, die genug zahlen.
Genau, also beim einen ist Google und der Kreditkartenabrechner natürlich, weil das geht alles über deine Kreditkarte, wie halt in den USA überall. Du bezahlst alles mit Kreditkarte eigentlich. Das ist halt so das Zahlungsmittel.
Aber dann sehe ich den Vorteil noch nicht.
Du kannst dein Telefon einsetzen. Und Leute mögen Telefone. Und
du meinst, damit, weil ich mein Telefon immer dabei habe, meine Kreditkarte aber nicht?
Zum Beispiel.
Vielleicht.
Frag ja nur.
Also ich habe beides immer dabei.
Ja, deswegen.
Ich habe tatsächlich nur mein Telefon dabei, meine Kreditkarten liegen daheim.
Also das
du bist komisch.
Ja, die benutze ich, wenn ich Dinge im Internet kaufen muss.
Warum also soll was ich
die ganze Zeit dabei habe?
Was ich mir vorstellen kann.
Weil ich auch Dinge an anderen Läden kaufe.
Und weil ich immer im Internet bin, vor allem.
Ja.
Wenn ich mal was im Internet kaufen will und meine Kreditkarte dann nicht dabei habe, ist das blöd.
Jedenfalls, das ist total praktisch. Man kann da nämlich alles bezahlen.
Kann ich nur mal kurz
Nein.
Near Field Communication noch ein bisschen zu erklären. Ihr kennt vielleicht bei der Deutschen Bahn hängen diese Touch and Travel.
Genau, und da tatsächlich kann ich mir vorstellen,
dass es Sinn macht. Da wird nämlich Near Field Communication auch eingesetzt, schon eine Weile in so einem Pilotbetrieb, gerade wenn man Berlin, Brandenburg, Hannover die Ecke kommt, dann kennt man die Dinger, hängen überall rum, an jedem Bahnhof, an jeder Bushaltestelle hängt so ein Touch and Travel, so ein blaues
Ding. Ist das Funk oder?
Nee, das ist Nearfield Communication.
Das ist NFC tatsächlich.
Du hältst also dein Handy davor, steigst dann in den Bus oder in den Zug ein und wenn du aussteigst, hältst du das Ding wieder davor und dann weißt du, wie weit du gefahren bist.
Dann brauchst du aber NFC-Support in deinem Handy.
Ja, richtig. Natürlich. Aber das kommt ja jetzt.
Also was ist denn eigentlich der Vorteil gegenüber?
Also, ich nehme an, die Japaner hatten das schon seit 10 Jahren.
Die haben es schon. Die haben es direkt aufgegeben, haben schon das Neue.
Die haben es auf jeden Fall schon seit ein paar Jahren. Ja.
Und bei uns kommt das jetzt auch so langsam. Übrigens, diese Touch and Travel App gibt es jetzt auch fürs iPhone. Aber ich glaube, da machen sie es anders. Also, aber vielleicht machen die das auch genau damit. Ich habe es nicht gelesen, ich habe nur gesehen, die Touch and Travel
App gibt es
auf jeden Fall für Android. Und wenn die Android-Phones jetzt verstärkt, also die neuen Samsung und so, die sind alle mit NFC,
das,
ne?
Das Nexus S zum Beispiel hat NFC. Ja. Aber dann hört es auch schon wieder fast auf.
Ich glaube, das ist auch das einzige Telefon, was ich so kenne, was NFC hat.
Das gibt tatsächlich
Es gibt von Nokia wenig. Einige.
Es gibt aber tatsächlich so auch sonst wenige. Also das ist tatsächlich.
Ja, aber wenn es jetzt viele Anwendungen dafür gibt, dann.
Die Frage ist, ob die Nokia-Geräte dann die Google-App für Android unterstützen.
Ja. Genau, also womit sie dann noch werben, ist, Leute lieben es irgendwie weniger Geld zu bezahlen und deswegen unterstützen die damit auch noch Coupons. Das heißt, du hast irgendwie eine Aktion und hältst dann dein Telefon davor und dann wird dein Telefon sozusagen registriert für diese Coupon-Aktion und dann gehst du zum McDonald's und kriegst dann halt einen Burger billiger, so für die Hälfte oder so, keine Ahnung. Sowas zum Beispiel, das wird unterstützt und da stehen halt die Leute drauf, weil weniger Geld bezahlen ist auf jeden Fall immer besser und all deine Daten dafür rausgeben natürlich auch. Das wird aktuell ist jetzt auch gerade im Probebetrieb. Das wird von Kaufhausketten, von einer Kaufhauskette in den USA, die ich noch nie gehört habe, unterstützt. Aber auch von Subway und Walgreens. Also Subway kennt man hier auch. Walgreens ist eine relativ große Drogeriekette in den USA.
Ja, da kann ich dann endlich Aspirin kaufen und Google weiß, dass ich Kopfweh habe.
Mhm. Ja. Im Chat wird gefragt, ob das dann nicht irgendwie sicherheitstechnisch irgendwie blöd ist, weil da muss man nicht nur mal eine PIN eingeben oder so, sondern man hält einfach tatsächlich das Handy davor.
Also tatsächlich gibt es diesen PIN-Mechanismus auch.
Ah, okay.
Für dieses Near-Field Communication. Je nachdem, es wird wahrscheinlich dann auch wieder so sein wie hier, auch wenn du zum Beispiel mit der EC-Karte bezahlst, du hast entweder die Unterschrift oder du hast deine PIN-Eingabe.
Ja, oder du hast einfach eine Kreditkarte. Eine Kreditkarte kann ich auch einfach benutzen, ohne dass ich eine PIN eingeben muss oder sonst was. Und auch meistens, ja, dass ich unterschreiben muss. Hast mal zum Beispiel an einem Bahnautomaten mit einer Visa-Karte was gekauft? Dann musst du weder unterschreiben, noch musst du irgendwo eine PIN eingeben.
Genau,
ich glaube. Also es gibt diesen Mechanismus. Also du bekommst ja für deine Kreditkarte auch eine PIN.
So, ja, aber du musst sie nicht benutzen. Und du musst sie nicht benutzen. Und meistens brauchst du sie auch nicht.
Also normalerweise liegt da auch irgendwie das Limit, für das man selber haften muss, relativ niedrig. Also ich glaube, aktuell ist es so, dass man, wenn die Kreditkarte da irgendwie für Dinge missbraucht wird, bis maximal 50 Euro selber haften muss. Und meistens nicht mal dafür.
Ja, also hier steht auch gerade, die Applikation ist mit einer PIN geschützt und nicht das selber
bezahlen. Okay, das heißt, dann wird bezahlen. Das Problem wieder auf den Benutzer verlagert.
Ja, natürlich. Hm. Also natürlich ist immer der Benutzer schuld.
Also ist
ja
klar. Für den Benutzer doof, für die Kreditkartenfirma nicht.
Nicht doof. Genau, das ist die Aussage. Also,
Wo wir gerade schon bei Geld sind, da hat so eine nette Firma, die wir letztens schon in einer anderen Sendung besprochen haben, sofortüberweisen.de.
Genau, die haben wir damals in unserer Security-Sendung schon als
fragwürdig
eingestuft, ja.
Genau. Weil die irgendwie, also nochmal kurz zu sofortüberweisen.de wird von vielen Internet-Shops mittlerweile angeboten. Da gibt man dann seine Bank-PIN und TAN sofortüberweisen.de.
Also nochmal zum Mitschreiben: Man gibt seine Kontonummer, seine PIN dazu und eine gültige TAN an. Hat das und jemand von euch schon mal benutzt?
Ich hab's einmal benutzt tatsächlich.
Echt? Also ich habe das gelesen und habe gedacht, oh, das ist ein April-Scherz, das kann doch nicht wahr sein. Dann habe ich irgendwie die Wikipedia gefragt, die hat gesagt, jop.
Stimmt. Ja. Der Wikipedia darf man ja auch nicht trauen.
Ja, wir haben da schon.
Also doch, eigentlich schon.
Also eigentlich muss man ja relevant trauen, weil da wurden, also mir kam zu Ohren, dass da in der englischen Wikipedia Einträge geschickt manipuliert wurden und das ist bis jetzt noch nicht aufgefallen.
Oh mein Gott. Leute tragen was in die Wikipedia ein.
Ja, das ist ja verrückt. Dinge, die was mit IPv6 zu tun
zurück haben. Zurück zu sofortüberweisen.
Ja, aber das 42er-Netz ist halt hochgradig relevant. Ja.
Natürlich ist es relevant.
Zurück eine DCU.
Zurück zu sofortüberweisen.de. Felix. Ich gebe also sofortüberweisen.de meine PIN und Bankdaten und alles. Also nicht meiner Bank, so wie es man normalerweise tun würde, sondern diese Webseite sofort überweisen.
Ja, also jeder, der schon mal auf die Idee kommt, das sowas überhaupt zu machen, gehört an die Wand gestellt und erschossen. Mehrfach.
Ja, genau.
Also als ich es gemacht habe, fand ich, es war eine gute Idee.
Nee, ich meine, die Sache ist ja die, normalerweise wird einem ja immer von seiner Bank eingebläut, du bekommst von uns keine Mails und wir fragen dich niemals per E-Mail oder über das Internet nach deinen Kontendaten.
Und gib nie auf irgendeiner Webseite deine Daten an.
Genau.
Ja, ja. Nie, und, unter keinen Umständen.
Und
nie, nicht.
Jetzt kommt da auf einmal so ein Unternehmen, dessen Geschäftsmodell ist genau das. Und man hat dadurch auch, also ich habe den Vorteil,
Also ich habe es einmal benutzt und da war es so, wenn du sofortüberweisen.de benutzt, das hat nichts gekostet und bei allen anderen wollten sie Geld
Doch.
Haben.
Deine 30 letzten Überweisungsvorgänge.
Also du bezahlst schon quasi mit deinen Daten.
Und zusätzlich hat es auch nicht funktioniert. Das war noch die Härte. Okay. Ich musste dann trotzdem noch 3 Tage warten, bis das Geld ankam.
Ja, genau, das habe ich ja gemeint. Das habe ich ja letztes Mal gesagt und das wollte mir keiner glauben.
Ja, aber
um jetzt. Aber das war da ein Bug an der Stelle. Und ja, hier, die Verbraucherschützer kritisieren das, weil du hast es ja gerade gesagt, hattest.
Habe ich das?
Ja, dass die tatsächlich deine Umsätze der letzten 60 Tage zum Beispiel abfragen, wie dein Kontostand gerade ist, auch wenn du jetzt zum Beispiel unter den Einlog-Daten auch noch mehrere Konto zusammengefügt hast, also oft ist es ja so, weiß ich nicht, dass du mehrere hast, dass du noch dein Sparkonto hast, dein was weiß ich, LBS-Konto oder Geschäftskonten oder Aktien oder was auch immer. Die werden also alle abgefragt. Auch was du für ein Dispo hast zum Beispiel, wird abgefragt.
Ja, finde ich schon mal super dreist. dass die überhaupt auf die Idee kommen, sowas zu machen. So, die wollen hier schon Geld abheben und dann fragen die einfach mal schnell alles mit ab.
Ja, aber
was zum Geier.
Ich meine, du gibst denen ja tatsächlich die Mittel, diese brauchen, um das zu tun, in die Hand.
Ja, deswegen mache ich das ja auch.
Ja, wie gesagt, ein Schelmisch, wer da Böses denkt. Ich meine, die haben die Daten, dann werden die wahrscheinlich auch irgendwie missbrauchen.
Na klar.
Im Zweifelsfall. Gebrauchen. Im Zweifelsfall.
Erstmal sollten sie sie nur gebrauchen. Sie sind doch TÜV-zertifiziert.
Genau, der ja, TÜV.
Die Frage.
Bestimmt auch die Gurken TÜV-zertifiziert.
Die Gurken?
Ja.
Du meinst die Ehek-Gurken?
Die Geehekten.
Ah, die Geehekten. Okay.
Ja, aber ich finde das dann auch super episch. Also wenn man hier jetzt einem großen deutschen Boulevardblogger glauben darf, der aus einer verlässlichen Quelle, mit weiteren Informationen versorgt wurde, hat die zuständige Kartellbehörde wohl die Klauseln in Bank-AGBs, die es einem verbieten, seine Zugangsdaten weiterzugeben, dahingehend nichtig erklärt, weil das ja den irgendwie Online-Umsatzmarkt einschränkt und Mitbewerber ausgrenzt. Sprich, die Kartellbehörde hat gesagt, ja, ihr müsst es erlauben, dass Leute Login-Daten weitergeben. Und dann
ich schüttel mit dem Kopf.
Ja, ich schüttel auch mit dem Kopf und ich frage mich einfach nur noch, ja, da kann man sich nur noch facial palmieren.
Ja.
Also Hand ins Gesicht schlagen.
Ja, genau.
Dass die Leute auch
wissen, ich darf ja keine englischen Wörter mehr benutzen.
Nee, ich finde das auch genau richtig. Also aber das ist genau der Weg.
Palmieren versteht auch keiner.
Ich finde das besser.
Also verstehst du
schon? Nee, also ich finde, das ist nicht Englisch, deswegen ist es gut.
Ja.
So. Checkmate. Oh, fuck, funktioniert nicht. ins Schach gestellt.
Du kannst auch Schachmatt sagen.
Nein, ins Schach gestellt. Weil das ist ja noch. Ja, ja, weiter.
Schach. Einfach nur Schach.
Schach
heißt Schach. Es. Im Deutschen, ja.
Ja.
Das heißt so.
Ja, Schach. Da muss der raus und Schachmatt ist dann hat er keinen
Zugang. Nee, Schach und Matt heißt es tatsächlich.
Ja, Schachmatt ist dann schon
fertig. Checkmate.
Checkmate.
Ja.
Passt doch.
Ja, dann bist du schon fertig.
Ja, richtig. Ich habe
ja Checkmate gesagt. Das ist ja das Gleiche. Ja,
das könnte natürlich auch der Prüfungsfreund sein.
Ja.
Ja, streitet euch drum.
Oder jemanden frustrieren. To checkmate somebody. Ja?
Ja.
Ich habe sie ja mitten nachgeguckt, deswegen muss es stimmen.
Das ist gut.
Steht im Internet.
Haben wir noch irgendwas zu sofortüberweisen.de? Also außer, dass wir eine bescheuerte Idee finden und eigentlich sollten wir mal eine Webseite starten, die sowas Ähnliches macht und uns bereichern damit, oder?
Ja, also so ein TÜV-Zertifikat-Bild kriege ich da auch noch hochgeladen.
Also tatsächlich, wenn ich jetzt drüber nachdenke...
TÜV Süd oder so.
Ja, genau. Wenn ich jetzt drüber nachdenke... Finde ich es jetzt nicht mehr so eine gute Idee, sowas machen zu wollen. Also, das ja damals, als es halt noch schlecht war und ich das Geld brauchte noch, ja.
Internet geklaut.
Das ist ja egal. Ich habe ja Internet.
So komplett?
Oh, die Internet.
Also, ich habe noch.
Streamen wir noch?
Klar.
Das weiß ich nicht. Wir warten einfach.
Egal.
Jetzt. Ist ja auch egal. Jetzt
nichts machen. Weiter.
Ja.
Rule 44. Nee, Rule
34. Nee, also, 40, ja. 40. Rule 34 ist ein Buch von einem meiner Lieblingsautoren, Charles Stross.
Was schreibt denn der noch?
Was hat er geschrieben? Saturn's Children und jede Menge Sci-Fi-Fu.
Ah, Sci-Fi.
Also, super geil, sehr empfehlenswert. Und natürlich die Laundry-Series. Sehr super. Anyway, an dem Buch ist mir aufgefallen, weil ich bin ja auch bis jetzt glücklicher Besitzer eines Kindle. Und kauft da auch ganz lieb Bücher, legal teilweise, meistens. Und dann ist mir aufgefallen, dass für Rule 34, was jetzt in Kürze rauskommt, zumindest im englischsprachigen Kindle Store, die Kindle-Version 19 Dollar Quetsch kostet und das Hardcover 17 Dollar.
Das ist ja ganz schön dreist. Dürfen die das überhaupt?
Ja, das habe ich mir auch gefragt. Ich habe denen auch irgendwie eine ganz böse Mail geschrieben und die war dann wohl so böse, dass sie gemeint haben, nee, dem antworten wir nicht.
Der ist doof.
Also ich finde das super dreist. Die müssen da keinen Baum fällen, niemand töten, kein Urwald stirbt, sie haben keine Distributionskosten und sie verlangen 2 Dollar mehr. Why?
Das ist wahrscheinlich automagisch passiert einfach. Und deswegen.
Oh. I call dreist on that.
Aber tatsächlich steht es hier jetzt für 17,97 Dollar drin, auch für WhisperNet. Vielleicht haben sie es geändert, weil du so eine nette E-Mail geschrieben hast.
Ja, nee, das Hardcover kostet mehr als 2 Euro weniger.
Ah, das kostet nur 15 Dollar. Also
ja, okay, dann sind es mit dem Preis runtergegangen.
Ja, aber das Hardcover ist trotzdem noch billiger.
Das ist schon dreist.
Ja.
Ja, ja, und oben drüber steht noch Digital List Price 25 US.
Das sind ein paar
Fragen. Und dann kostet es jetzt ganz günstig 17 US, aber das Hardcover ist immer noch billiger.
Ja, dann...
Why?
Why? Who would do this? So, dann kommen wir einfach direkt zu meinem Mimimi der Woche, das ich jetzt einfach eingeführt habe. Nämlich
okay, das war mein Mimimi der
Woche. Ja, okay, das passt ja, das ist ja perfekt. Dann Kindle 3, mein Kindle 3 ist kaputt gegangen. Das hat jetzt... das hat jetzt nämlich diese schwarzen Streifen, also quasi das Display ist borken. Und das sieht aus als... Ja, sieht kaputt aus.
Das hat irgendwie... komische Streifen.
Oh, das sieht aus, als wäre die Tinte verlaufen.
Ja, so ein bisschen, genau.
Die E-Ink.
Der E-Ink ist verlaufen und jetzt kannst du nicht mehr gute Bilder anzeigen.
Was hast du gemacht?
Ich hab's in meinem Rucksack behalten und dann ist es kaputt gegangen.
Du hast kein Cover.
Ich habe kein Cover. Das ist aber jetzt der nächste Punkt. Ich habe da nämlich bei Amazon auf die englische Seite gegangen und Reklamation, weil man hat ja ein Jahr Limited Warranty. Und da habe ich gedacht, ja, probiere ich das halt, gehe ich da hin und sage mein Problem. Und dann erstmal der erste Punkt, man kann sich nur anrufen lassen.
Ja, ja, da habe ich auch schon drüber geraged.
Ja, tatsächlich war
das. Was?
Geraged. Hm. Passt doch. Geraget.
So, jetzt ist rangiert. Deutsch. Rangiert habe ich doch.
Ja, gerangiert. genau, also das war so der erste Punkt, habe ich gedacht, oh, das ist aber schon doof. Mit Leuten reden und so, das ist gar nicht cool. Tatsächlich habe ich dann da angerufen, mich anrufen lassen, was ich ziemlich cool fand. Hat auch sofort funktioniert. Ja, also ich hab irgendwie eine Minute gewartet.
Oder echt? So lang?
Also ja,
ich habe da geklickt und dann macht er irgendwie 1, 2, 3, pring.
Ja, also bei mir war es, glaube ich, eine Minute oder so. Aber das ist tatsächlich auch kein Zeitrahmen. Ich habe dann einen gut englisch sprechenden Amerikaner am Telefon gehabt. Nein, das muss man dazu sagen, weil das ist nicht so oft. Ich hab von Leuten schon gehört, die haben lustige Inder am Telefon gehabt, worauf ich eigentlich gehofft habe. Nein,
mittlerweile sind ja die Amerikaner ein echtes Billiglohnland und es ist billiger, das Callcenter in den USA zu betreiben.
Zumindest für Callcenter. Ich habe tatsächlich auch schon Geschichten gehört, dass amerikanische Firmen das Ganze an einen indischen Dienstleister auslagern und der indische Dienstleister wiederum Leute aus den USA anstellt, weil die mittlerweile billiger sind als Inder.
Ja. Also ich hab das
Globalisierung.
Globalisierung, ja.
Fuck yeah.
So ein Scheiß.
America, genau.
Fuck yeah.
Und ich habe das auch gehört mit den Captchas, dass die das jetzt in amerikanischen Gefängnissen lösen lassen, weil die billiger sind als Inder. Aber das ist was anderes. Jedenfalls habe ich da anrufen lassen und er hat gesagt, ja, was ist denn das Problem? Ich so, ja, oben sind diese Linien und das ist super kaputt, die obere Hälfte. Und er so, ah, kein Problem, wir schicken ihnen neues. Ich so, oh, hat sie noch einen Plan an? Er hat dann irgendwie rumgemacht, hat gesagt, oh, das funktioniert nicht, weil hier amerikanisch und es gibt jetzt den deutschen Kindershop und wir müssen sie weiterleiten. Dann hat er das gemacht, hat mich eine halbe Stunde später tatsächlich ein deutscher Mitarbeiter von Amazon angerufen, hat gesagt, ja, sie haben hier dieses Problem mit dem Kind. Ich so, ja. Und dann hat er gesagt, ja, wir schicken ihnen das zu. Und ich so, oh, hat sie noch einen Plan an? Und jetzt warte ich gerade auf mein Kindle, weil er hat gemeint, wir schicken ihnen Neues zu und das alte wird gesperrt.
Gesperrt.
Mhm. Gesperrt.
Naja, du hast ja so eine AT&T-Karte drin.
Ich hab eine 3G-Karte richtig drin. Naja. Okay. Das heißt, wenn ich jetzt nie wieder mein Internet anmache, habe ich ein Device, was kaputt ist.
Ja.
Was aber potenziell rootbar ist.
Ja, dann mach einen Webserver drauf.
Ja, zum Beispiel.
Mach mit der Hardware.
Also ich weiß nicht,
das ist doch schön.
Ja, das ist.
Das ist super low power.
Das ist super cool. Also das
mach's doch auf und zieh die Karte raus.
Irgendwas habe ich mir schon überlegt. Also wichtig ist, wenn du die Karte rausziehst, du musst den super Bonusring, der im Header geschrieben wird, dir merken, weil ansonsten funktionieren die Karten nicht. Aber das kann man reverse engineeren und da habe ich auch schon angefangen, aber ich habe noch nicht weitergemacht tatsächlich.
Viel Spaß beim Basteln.
Genau, das
mehr Basteln.
Ist, also Mimimi und dann super awesome Amazon hat viel zu viel Geld und schickt mir einfach ein neues. Und genau, ich bin jetzt verwirrt durch irgendwelche Handzeichen.
Sind wieder da.
Achso.
Es geht, glaube ich, um unser Internet.
Genau,
unser
Stream Internet funktioniert
irgendwie weg und ist
ja, das, vielleicht das,
wieder da. Jetzt haben wir wieder echtes Internet.
Das erklärt jetzt auch, was Momo hier wild gestikuliert mir vorhin durchs Fenster beibringen wollte.
Ah.
Und er hat meine wilden Gestikulationen, dass ihr einfach so ins IRC kommen sollte, auch nicht verstanden.
Hört sich nach einem Plan an. Genau, also. Ja,
genau, seitdem wir eine grüne Regierung haben, ist das Netz hier in Baden-Württemberg schlechter geworden.
Ja. Wir genau. brauchen halt eindeutig mehr Atomstrom, um die mehr. Stabile...
Stimmt.
Hört sich nach Plan an.
Viel mehr Atomstrom. Richtig. Aber das ist ja 2020. Okay. Wann wollten
22.
Wir 2022 haben wir keinen Atomstrom mehr.
Ja, weil alle tot sind.
Wegen
Verstrahlung.
Nur teuren Strom haben wir dann.
Termkit.
Termkit. Vielleicht
Termkit. Du das. Ja. Ich fange mal...
uns jetzt hier wieder...
Ich fange mal andersstrom an.
Anders, das finde ich auch
anders da.
Anders da.
Anders toll. So super Wort, wo wir doch gerade beim...
Hast du etwa ein Problem mit meinem Dialekt?
Neu, Henny Ed?
Ist doch eh alles Bayern.
Nee, das... jetzt kommt er wieder, als wir in Berlin waren. Was, du kommst aus dem Süden? Ach, aus Bayern. Okay.
Ja. Nee, in Berlin wird man immer als Drecksschwabe verschumpfen.
Verschumpfen?
Ja.
Das war auch Dialekt, oder?
Drecksschwabe?
Naja, da sind einfach so... In Berlin gibt es einfach zu viele Schwaben, deswegen... Mögen wir die nicht.
Ja, also Prenzlberg besteht aus Schwaben und Stuttgart besteht aus Berlin.
Tatsächlich, ja. Tatsächlich kannst du am einfachsten die Schwaben Schleppangel fischen, wenn du sie als Bayern beschimpfst.
Ja.
Termkit.
Na, wollen wir es nicht auf nächste Sendung verschieben?
Das hatten wir schon mal.
Das hatten wir letztes
Jahr. Ja, ist ja schon Übung da. Ja.
Also verschieben wir einfach ein, wir nehmen jetzt ein Thema und das verschieben wir einfach auf jede nächste Sendung.
Ja, genau, wir sprechen es kurz an und dann, ach nee.
Oh nee, doch nicht, das ist langweilig. Nee.
Ich wollte mal andersrum anfangen und zwar, wir benutzen ja alle... Jetzt geht's schon wieder los.
Anders, was bist du denn für ein Bayer?
Ja,
anders.
Fang andersrum an.
Ich sag jetzt einfach gar nichts mehr. So, das habt ihr davon.
Okay, was war das Termkit? Ach, das war das bunte Terminal.
Genau, wir wollten, mehr jetzt, als 16 wir wollten Farben. Jetzt über Shells reden. Und zwar,
das ist gut. Shells interessieren unsere Hörer immer besonders.
Genau. Und zwar, wir sind ja alle hier fleißige Terminal-Benutzer. Und übrigens, ja. Von der Oh My Z-Shell gab es letztens ein ziemlich cooles Update. Da kamen ganz viele neue Plugins mit, plus sie wurde schneller.
Oh, da muss ich auch mal gestartet. Wieder nennen.
Ja, also ich glaube, es ist auch Wochenende Z-Shell und sie ist echt super snappy.
Du musst dir dazu noch die Oh My Z-Shell. Ah, okay. Ja, dann.
Ich wurde da gleich indoktriniert.
Ja, da gibt's super coole Plugins für alles Mögliche und gab es auch letztens beim Changelog-Podcast auch ein Interview mit dem, der das Ganze gestartet hat.
Boah.
Kann man sich mal anhören. Die Z-Shell ist auf jeden Fall super zu empfehlen. Aber ich wollte mal ganz allgemein drüber reden, was macht denn momentan so eine Shell aus und warum benutzen wir da eigentlich noch Technologie, die eigentlich auch so späte 60er, Anfang 70er.
Anfang des Internets.
Damals. Vor dem Internet.
Vor dem Internet.
Also wir benutzen quasi momentan noch Technologie, die ist entstanden vor dem Internet.
Was? Glaube ich nicht. Da war doch gar nichts.
Wie? Also vor dem Internet?
Aber in the beginning there was the command line.
Genau.
Kurz nach Plankalkül, ne?
Und also was tut so eine Shell? Man hat da potenziell so Programme, die kann man ausführen. Boah. Und die machen prinzipiell Dinge und arbeiten textbasiert und zeilenbasiert. Das heißt, ich gebe jetzt zum Beispiel ein LS ein und dann gibt der mir... also wie der Name schon sagt, LS für List, listet er mir Dinge in meinem Verzeichnis auf und zwar zeilenbasiert und gibt da Text auf der Standardausgabe. Und so Programme haben normalerweise drei Kanäle, über diesen Text übertragen können, und zwar Standard Input. Damit kann man Text in so ein Programm reingeben. Standard Output, damit kann man Text aus so einem Programm rausgeben. Und Standard Error, wenn ein Fehler auftritt. So. Das Schöne an so einer Shell ist jetzt, man kann diese ganzen Kommandos, die man so, also diese Programme, die man auf der Kommandozeile ausführen kann, die kann man mit Pipes miteinander verbinden. Und was man da tatsächlich macht, ist, man tut vom einen Programm den Standard Output mit dem Standard Input vom anderen verknüpfen, indem man das Ganze reinpipet. Und das hat an sich bis jetzt ziemlich gut funktioniert und erlaubt im Endeffekt eine Arbeit auf der Kommandozeile, mit der man ganz viele kleine Programme, die aber die nur eine Sache können, aber die ziemlich gut, die sinnvoll miteinander zu verknüpfen. Und da hat sich jetzt ein Entwickler das Ganze mal vorgenommen. Der heißt Steven Wittens. Und der hat mal drüber nachgedacht, warum arbeiten wir da eigentlich noch mit einer Technologie, die Jahrzehnte alt ist, und haben uns da dann etwas Neues, Moderneres ausgedacht. Und der hat da jetzt mal so einen Prototyp gebaut und hat da mal die Sachen, die ihm so an so einer normalen Shell-Umgebung gestört haben, so ein bisschen beseitigt. Und zwar hat ihn gestört, dass wir mittlerweile super hochauflösende, tolle Displays haben, die irgendwie, wer weiß, wie viel Farben darstellen können. Und man hat dann irgendwie ein Terminal, das kann irgendwie so 256 oder vielleicht noch ein paar mehr Farben darstellen, wenn überhaupt.
Aber es kann auch blinken.
Meistens benutzt man nur zwei Farben.
Nee.
Ah ja, gut, wenn man Z-Shell benutzt, vielleicht noch ein paar mehr.
Nein, wenn man ls-color benutzt, ja, dann hat man auch
das
mehr.
Das machen Farben. Die meisten auch schon nicht.
Das glaube ich nicht. Das ist Standard. Das ist Standard. Der Alias ist Standard.
Also zumindest, wenn man so modernere Distributionen neu installiert, dann ist das oft Standard, ja.
Ich glaube, da kommt man gar nicht mehr drum rum. Außer wenn man
das
Solaris
ist alternativlos.
Benutzt. Ja, außer wenn man Solaris benutzt oder HP Unix. Also Enterprise. Also wenn man Enterprise benutzt, dann hat man das nicht.
Ja, also ich kann mich noch an Zeiten erinnern, da hat man in einem IX auch noch in eine Cornshell reingebootet.
Das sagt.
Ja. Und die Cornshell, die ist dann auch so.
Gentlemen.
Corn.
Ich. So. Was jetzt noch gibt, in den ganzen ARM-Distributionen, boot man immer in eine Ash rein, weil das ist halt das Standard für
Busybox.
Ja. Genau.
Aber zurück zum Thema. Was ihn da gestört hat, war, dass wir eigentlich ganz viele tolle Medienformate haben und die könnten wir theoretisch auch in der Kommandozeile ausgeben, machen es aber nicht. Also was man sich da so vorstellen könnte, ist, man ist jetzt zum Beispiel in einem Ordner mit Bildern drin und macht da ein LS. Warum kann die Shell einem dann
nicht
die Thumbnails von, also die Bilder in der kleinen Ansicht anzeigen zum Beispiel? Oder wenn man im Ordner drin ist, wo Videos drin sind. Warum kann er einem nicht eine kleine Preview von dem Video anzeigen?
Fände ich gut.
Ja. Und darum geht's. Und dann gibt's auch noch so Sachen wie, warum bin ich immer nur auf Textausgabe in Eingabe beschränkt?
Na gut, bei Eingabe, was willst du sonst eingeben?
Ja, man kann ja
auch Videostreams.
Ja, nee, man kann ja zum Beispiel über einen Netcat einen Videostream nehmen und den in andere Programme reinpipen.
Okay.
Also technisch gesehen
also
spricht er ja gar nichts dagegen. Man kann ja auch tatsächlich man könnte auch ein Video von der Platte lesen und mit Cut ausgeben und dann in ein Videobearbeitungstool reinpipen.
Ja, das nennt sich G-Streamer und das sagt riesige Hoden.
Die Sache ist ja nicht, dass es
das ist wirklich so.
Ja, die Sache ist ja nicht, dass es nichts gibt, was das schon macht, sondern dass halt alles, was es momentan gibt, nicht besonders gut funktioniert.
Ja, und wie wird's besser, wenn man's, ich weiß nicht, also was?
Also die Sache ist halt die, was der jetzt hier macht, ist unter anderem an die ganzen Datenformate, die man hier so benutzt, noch einen Content-Type mit ranzuhängen, der beim Hin- und Herpipen mit übergeben wird. Das heißt, wenn ich einen Stream von einem anderen Programm entgegennehme, dann sehe ich schon, was ist das von Datenformat und kann da dementsprechend drauf reagieren. Und das erkennt auch die Shell. Wenn ich jetzt zum Beispiel mit Cut irgendwie eine Datei ausgebe, dann ist auch die Shell in der Lage, über diesen Content-Type, der an der Datei mit dranhängt, zu erkennen, was ist das für eine Datei. Und was man hier in Termkit zum Beispiel machen kann, ist einen Cut auf ein PDF, zeigt einem dann einen Inline-PDF-Viewer an. Oder ein Cut auf ein Bild, zeigt dieses Bild an.
Also das ist wie das Start oder Open.
Ja, nur, dass es inline mit angezeigt wird gleich. Okay, und das scrollt auch weiter mit, wenn man die weitere Befehle eingibt, dann scrollt das halt auch mit und so weiter. Mhm. Und man kann...
Also so wie ich mit einer normalen Kommandozeile arbeiten würde, bloß halt mit Zusatzfeatures.
Ja, so wie die aktuellen Browser dann zum Beispiel auch ein PDF innen drin aufmachen.
Genau.
Also einfach eine Kommandozeile in die neue Welt gehoben. Oder so wie wir heute eigentlich arbeiten. Mhm. Also...
Dann gibt es da noch was halt auch noch dazu kommt, ist zum Beispiel, die Shell hat an sich Syntax-Highlighting integriert. Und wenn du jetzt irgendwo auf einer Kommandozeilen-Pipeline einen Content-Type rausgibst, der einem einem Text, also einem Format entspricht, was die Shell-Syntax highlighten kann, dann wird es auch in der Ausgabe Syntax gehighlightet. Also ich mache jetzt irgendwie einen Cut auf einen JavaScript-File und der zeigt mir das mit Syntax-Highlighting in der Shell an, aber wenn ich das jetzt in ein anderes Programm reinpipen würde, dann würde diese Farbe praktisch gar nicht mitkopiert werden, weil das nur eine Funktionalität der Shell ist und nicht der Übertragung zwischen
den Programmen. Kann ich jetzt diesen gesyntax-highlighteten Text in eine neue File reinmachen, in zum Beispiel HTML?
Du meinst...
Also ich finde das ja, das sieht cool aus, ja. Und ich will das jetzt behalten. Ich will das nicht, dass es dann weg ist, wenn ich es jetzt weitermache.
Ach so, du meinst... Nee, ich glaube, das geht in der Form jetzt nicht.
Weil, also ich denke da gerade an zum Beispiel Image Magic. Du sagst convert die GIF in eine PNG und der macht es halt einfach. Ja. Und sowas für pipe.html und dann passiert das
Richtige. Ja, sowas, das wäre tatsächlich echt auch richtig cool. Was wäre wahrscheinlich technisch gesehen auch kein Problem, sowas einzubauen. Das kann diese Shell jetzt nur noch nicht. Zudem hat man auch oft das Problem, wenn man jetzt viel mit SSH arbeitet und hat da wackeliges Internet und lahmes Internet, dann hat man oft die Situation, dass man gar nicht, also dass die Internetverbindung gar nicht schnell genug ist, dass man sieht, was man gerade schreibt.
Ja.
Und das Problem hat er damit gelöst, dass man einen Serverprozess und einen Clientprozess hat und dieser Clientprozess verbindet sich praktisch auf den Serverprozess asynchron. Und das, ich habe dann praktisch eine Shell, die kann ich dann, deren Verbindung kann ich auch über SSH tunneln und dann läuft dieser Serverprozess halt auf dem entfernten Rechner.
Das ist wie Tmux quasi.
Ist Tmux asymmetrisch?
Ja, Tmux ist auf jeden Fall Client-Server. Ob es asynchron ist, weiß ich jetzt nicht.
Was hier tatsächlich der Fall ist, diese Entkopplung von, ich schreibe jetzt gerade was und ich muss dann auf die Latenz von meinem Internet warten.
Das heißt, du hast eigentlich einen RL-Wrap drum.
Genau, nur dass RL-Wrap halt im Zweifelsfall schlecht funktioniert und Sachen kaputt macht und das halt eher weniger. Und das führt einfach dazu, dass wir wild in der Gegend rumtippen können und wenn das dann tatsächlich komplett übertragen ist, dann wird es auf dem Server ausgeführt und wir bekommen die Antwort zurück, aber wir müssen einfach nicht auf die Internetverbindung warten, was auch relativ wichtig ist.
Genau, das kann er ja dann irgendwann machen, wenn es mal wieder ein bisschen schneller ist oder wenn ich gerade überlege, dann kann das ja alles im
Hintergrund passieren. Aber man muss ja trotzdem noch auf die Ausgabe warten, die man halt gerade angefangen hat.
Ja, die kann ja dann aber später einfach angezeigt werden.
Meistens tippst du ja...
Was mache ich meistens?
Naja, du tippst halt irgendwas, programmierst gerade ein
kleines Shell-Skript. Ja, genau, ich programmiere gerade was und dann mache ich zum Beispiel einen Vim auf und dann geht das.
Dazu komme ich später noch. Also was man hier halt auch hat, sind so einfache Dinge. Man kann einfach get und dann eine URL machen und also eine URL übergeben und der lädt einem dann einfach diese Datei runter und zeigt sie gleich inline an. Zum Beispiel als PDF, was auch ganz praktisch sein kann.
Der lädt dann Exploits runter und führt die inline gleich aus.
Das ist so praktisch. Kann man immer gebrauchen.
Ja. So.
Fernwartung, ich merke.
Also das Ganze ist jetzt, jetzt kommen wir mal zum technischen Teil, das Ganze ist auch eher ein Prototyp und ist noch nicht so wirklich für den täglichen Einsatz gedacht.
Aber er hat da jetzt schon mal eine Referenz.
Der hat da schon eine Sache implementiert, was ich ziemlich cool finde. Das Ding ist komplett in JavaScript geschrieben.
Das macht es automatisch besser schon mal?
Nee, das macht es nicht unbedingt besser, aber das heißt für mich einfach, ich bin in der Lage, den Code problemlos zu verstehen. Okay. Was jetzt irgendwie bei großen C-Programmen
hat, würde ich sagen.
Was jetzt irgendwie bei großen C-Programmen eher weniger der Fall wäre. Auf jeden Fall kann man da relativ schön drüber gucken. Der Serverprozess, von dem ich gerade geredet habe, ist in Node geschrieben, Node.js. Und die Client-Seite ist leider momentan, muss ich dazu sagen, läuft momentan nur auf dem Mac. Da gibt's aber demnächst eine Linux-Portierung für. Und was die machen, ist, die haben einfach so ein Programm, in das ist ein WebKit embedded und die ganze Ausgabe, die da stattfindet, weil du vorhin gesagt hast, Felix, das ist dann wie wenn man im Browser auf ein PDF klickt, das ist tatsächlich genau dasselbe, weil es ist einfach nur ein WebKit.
Eigentlich ist ein Browser.
Mit einer Kommandozeile.
Mit einer Kommandozeile.
Ja. Genau. Was es noch nicht kann oder was es tatsächlich aktuell auch nicht sein will. Es ist keine eigene Skriptsprache, wie man es jetzt zum Beispiel von der ZSA oder von der Bash oder von anderen Shells kennt. Das heißt, man kann da drin jetzt nicht skripten, sondern man kann halt nur Befehle ausführen und ineinander
reinpipen. Das hört sich ja gar nicht nach dem Plan an. Das ist ja eigentlich, wo man eine Terminal benutzen will.
Ja, richtig. Darum sage ich ja momentan, ist das auch noch eher so ein Prototyp, den man jetzt nicht unbedingt einsetzen will. Aber ich finde es mal interessant, darüber nachzudenken, wie man das Sachen anders machen könnte. Was es momentan auch noch nicht ist, ist ein kompletter Terminal-Emulator. Das heißt, ich kann da drin auch kein Vim ausführen.
Oh. Also was ich mich dann frage, warum benutze ich dann nicht gleich irgendwie ein File Manager, wie zum Beispiel, keine Ahnung, ich habe hier einen PC-Man FM, aber bloß weil ich irgendwie einen gebraucht habe. Weil der macht mir auch alles bunt und der hat hier auch, keine Ahnung, zig Plugins,
ja, aber
und
ich kann Sachen anklicken. Du kannst halt diese Power von Kommandozeilen-Tools miteinander reinpipen und so.
Wenn ich die ja eh nicht habe.
Ja, das kannst du schon. Das mit die Pipes und so weiter kannst du ja schon alles benutzen. Du hast nur noch keine Skriptsprache außenrum.
Das heißt, ich kann sie nicht benutzen.
Du kannst sie schon benutzen, aber du kannst sie halt
nicht skripten. Ich bin so eingeschränkt, dass ich sie nicht benutze. Also es ist noch nicht weit genug.
Das ist tatsächlich eine Geschmackssache. Ich habe das jetzt hier mal installiert und ich probiere das jetzt hier mal aus, bin aber da tatsächlich auch noch nicht drüber hinausgekommen. Das heißt, ich habe da jetzt auch noch keinen produktiven Einsatzzweck gefunden, der mir irgendwie einen Vorteil bietet.
Nee, also ich... Vielleicht passiert ja noch das Richtige.
Da. Ja, und wenn sich da erstmal ein paar Leute mit beschäftigt haben, also es sieht ja jetzt so erst, als wäre das nur einer, oder?
Ja,
oder,
genau. Ja, da gibt es schon auf GitHub diverse Forks und irgendwie 2748 Watcher von diesem Repository. Also da tut sich momentan schon was.
Steht schon auf Wikipedia.
Vielleicht. Hm. Also vielleicht steht schon auf der englischen Wikipedia. Ich habe jetzt noch...
Sobald es in der deutschen auch drin steht, ist es relevant.
Ja, nee, dann ist es nur für die Deutschen haben, relevant. Dann haben genügend Idioten es übersehen.
Genau. Und
noch keine Relevanzdiskussion angefangen.
Ja. Oder so.
Das ist die einzige Möglichkeit. Also ich sträube mich ja immer noch danach, dass der Shackspace eine deutsche Wikipedia-Seite bekommt.
Kriegen wir eine englische?
Haben wir
eine englische?
Nee, wir brauchen es einfach nicht. Wir stehen im relevanten Wiki drin.
Sind relevant, also Radio Tux hat ja tatsächlich eine Seite in der deutschen Wikipedia und hat auch schon irgendwie, wie viel waren es? Zwei oder drei?
Zwei
Löschdiskussionen überlebt.
So gut. Das wären auch nicht weniger Löschdiskussionen.
Ja, aber unsere, ja. Also wir hätten genügend Presseerwähnung, das wäre jetzt kein Problem.
Ja, mittlerweile haben wir genug Referenzen.
Wir stehen schon in irgendwelchen Zeitungen und so.
Ja.
Das ist voll gut.
Ja, es werden immer mehr.
Ja, letztens kam ein Bekannter zu mir.
Je mehr toten Baum du bist, desto besser.
Desto mehr relevant. Ja, letztens hat mich ein Bekannter darauf angesprochen und hat gemeint, hey, ich habe hier einen Artikel über euch in der Lift gelesen.
Ja. Voll gut.
Ja. Ja. Der neue oder der jetzige?
Ich glaube, der jetzige.
Also der neue. Oder der alte.
Können wir wieder
einer von den beiden.
Der als letztes veröffentlicht wurde.
Also ja.
Okay.
Termkit.
Genau. Was Termkit ebenfalls nicht macht, ist, die ganzen Unix-Tools neu zu implementieren.
Also alles, was da ist, wird benutzt.
Ja, genau, die Sachen, die da sind, die werden benutzt. Da hat er allerdings Wrapper außenrum geschrieben, um diese Geschichte mit dem Content-Type übergeben und so weiter noch mitzumachen. Was der hier halt auch relativ exzessiv benutzt hat, dadurch, dass er JavaScript einsetzt, ist JSON, wo wir vielleicht zum nächsten Thema überleiten könnten, wenn wir das noch machen wollen. Wollen wir noch über JSON reden?
Da gibt es ja nicht so viel zu reden, das funktioniert.
Wer ist JSON?
Was ist JSON?
JSON, also es gibt viele Leute, die JSON heißen, das muss man schon irgendwie genau beschreiben.
Aber die schreibt man nicht mit 4 Buchstaben.
Nee.
In Amerika geht alles.
Da geht einiges, hätte ich jetzt
fuck
auch
yeah.
gedacht.
Fuck yeah.
Da kannst du durchaus JSON 2.0 nennen, wenn du willst.
Das sind aber keine 4 Buchstaben.
Ja, wenn du es genauso schreibst.
Jedenfalls. Was war denn zu JSON?
Ich würde das in die nächste Sendung packen und
Termkit. Na gut, Termkit, also wenn ihr keine Fragen mehr habt, ja, also
probiert's aus.
Ich find's mal wert, darüber nachzudenken, ob wir unsere Kommandozeilen mal ein bisschen modernisieren können und da mal noch viel mehr coole Sachen rausholen können.
Tatsächlich ist aber die Kommandozeile eher eine Programmiersprache als irgendwie was man convenient benutzen will, für mich jedenfalls. Man sollte halt überlegen, was man damit machen will. Wenn man damit skripten will, dann sollte man vielleicht das Ding nicht benutzen. Und wenn man damit nicht skripten will, sondern das wie ein File-Manager benutzen will, dann sollte man das vielleicht benutzen.
Also ich muss tatsächlich sagen, ich bin ja hier immer noch auf dem Mac, aber ich benutze da auch diesen Finder, diesen File-Manager, der da mit dabei ist, den benutze ich halt auch nicht, weil ich mittlerweile so die Arbeit auf der Kommandozeile gewohnt bin, dass es mir irgendwie ungewohnt und irgendwie unbequem vorkommt, wild in der Gegend rumzuklicken, wenn ich mal ein paar Dateien umbenennen oder verschieben will oder so. Also muss ich tatsächlich sagen, da finde ich da die Shell immer noch bequemer.
Ja. Also ich denke, das ist immer der man sollte den Use Case nicht so umbiegen, dass es auf die Tools passt, sondern genau andersrum.
Ja. Wie gesagt, ich fand es nur mal interessant, darüber nachzudenken, aber ich würde es jetzt momentan auch nicht einsetzen.
Ja, also ich finde den Ansatz auch cool, und wenn das halt richtig gemacht wird, richtig TM, so dass es halt, dass ich das Gefühl habe, dass es dann auch einen Unterschied macht.
Sorry.
Passieren Dinge?
Ich musste Felix nur gerade anschauen, sorry.
Was? Oh, Entschuldigung, dass ich als aussehe.
Also jetzt, wo ich ihn ansehe, verstehe ich, was du meinst.
Ja, Felix hat da gerade irgendwas getriggert. Ich weiß nicht, wo das herkam.
Aber es war lustig.
Es war lustig.
Das ist das Wichtigste.
Wir müssen mehr albern sein. Wir hatten schon lange keine Hasskommentare mehr.
Echt?
Ja, ich habe heute...
Ich muss mich gerade echt beherrschen, als Chef angefangen hat, in diesem doch fensterhohen wandhohen Fenster in der Türe
auszurasten.
Dinge auszupacken.
Ja.
Okay. Wir sollten mehr Deutsch reden. Viel mehr richtiges.
Mehr Deutsch?
Super Deutsch.
Ja, und wie gesagt, wir hatten schon lange keine Hasskommentare mehr bekommen, deshalb können wir jetzt vielleicht mal ein bisschen lustiger sein.
Initiative für mehr Hasskommentare.
Das schaffen wir. Also wenn ich dabei bin, schaffen wir das auf jeden Fall.
Also wir müssen nur sagen, wo die Niveaugrenze ist, und ich bringe die dann schon aktiv dahin.
Das ist, hört sich noch ein Plan an.
Wer sich das ganze Termkit hier mal angucken will, ich habe hier mal den GitHub-Account verlinkt, auf dem das Zeug drauf ist. Lizenztechnisch muss ich nachgucken. MIT-Lizenz. Macht damit, was ihr wollt.
Aber wir sind nicht schuld.
Und wir sind nicht schuld. Und wenn da jemand was Produktives beizusteuern hat, dann soll er das tun. Ich finde es gut.
Ja.
So. Haben wir noch was so an Themen oder so, oder sollen wir gleich zum
Artikel? Ich würde jetzt zu den Artikeln der Woche übergehen.
Oh, da muss ich noch schnell
mal
suchen.
Ja, genau, ihr könnt noch mal suchen. Ich Pigment natürlich, oder ich stelle mal wieder vor, was
wir... Ja, ich erkenne so ein Muster.
Du erkennst ein Muster, genau.
Da gibt's gar keins.
Das ist alles Zufall.
Alles.
Ganz zufällige Weise.
Reiner Zufall, also da kam so eine Mail, ich sollte doch mal ein Paper lesen, was...
Du meinst von deinem Prof.
Ja. Genau.
Also,
ich weiß es sogar schon.
Ja, das ist sehr gut. Man nennt sich Singularity.
Um dich nochmal zu unterbrechen, also da es jetzt jeder weiß, es ist ein Meme.
Es ist ein Meme. Mhm.
Also, Ingo pickt Papers, die er lesen muss, ist ein Meme.
Ist okay. Das hört sich nach einem Plan an.
Mal gucken, inwiefern es sich verbreitet und wie lange es weiterlebt. Aber es ist momentan schon ein Meme, ja.
Ist besser als dein Meme.
Wieso? Ich bin gerne der mit dem Penis.
Wär ja auch unmännlich, wenn nicht.
Ja, natürlich. Genau.
Ich will nicht der ohne Penis sein.
Richtig.
Okay.
Und außerdem hat Flydi ja noch mehr Regeln. Meme. Regeln. Flydis erste Regel ist auch ein Meme.
Muss noch mehr geforst werden.
Ja,
mittlerweile Force-Meme. Schon. Naja, nachdem wir es ja jetzt in alle Blogs reinschreiben. Nee,
Kraft-Meme.
Kraft-Meme. Mehr Kraft.
Singularity Rethinking the Software Stack war das Paper, was ich diese Woche lesen durfte. Und zwar ist
man muss dazu sagen, es kommt von Microsoft.
Genau, das wollte ich gerade sagen.
Das macht es besser automatisch.
Dass das Enterprise. Von einer
es ist mehr Enterprise auf jeden
einer
Fall.
Firma ist, die uns sehr wohl bekannt ist. Und zwar ist es aus den Microsoft Research Labs rausgefallen irgendwann mal. Ich weiß gar nicht, von wann ist denn das Paper überhaupt. Irgendwann auf jeden Fall dieses Jahrtausend schon.
2007.
Ja. Ganz neu.
Also schon ein bisschen älter, aber nicht so alt, sagen wir mal so. Und man glaubt ja kaum, Microsoft, also zumindest in den Labs, sind da durchaus Ideen vorhanden, die darauf schließen lassen, dass da viele Leute sind, die sich Gedanken machen und auch Ahnung von, wie baue ich denn eigentlich Betriebssysteme heute so, dass sie sicher werden. Und darum geht es eigentlich. Also sie haben sich mal angeschaut, wie müsste ein Betriebssystem aufgebaut sein, wenn man es heute von Grund auf neu machen würde und natürlich alle Legacy-Sachen.
Also, GNU hurt.
it hurts so good.
It hurts.
Ja gut, GNU hurt ist auch schon aus dem letzten Jahrtausend.
Der Running Gag ist aus dem letzten Jahrtausend.
Die wollten es ja eh schon neu machen. Ja,
wie gesagt, also GNU hurt wurde schon angekündigt, bevor ich geboren war.
Da muss gut sein.
Auf jeden Fall.
First.
Gut, Singularity wurde noch nicht angekündigt, als du, also da warst du definitiv schon längere Zeit auf der Welt.
Aber das ist doch wie Plan 9 dann.
Ja. From Outer Space?
From Outer Space.
Nee, das Betriebssystem wurde nach dem Film benannt, nicht umgekehrt.
Oh shit.
So, Ingo.
Das heißt, das eine ist noch älter.
Es gibt immer irgendwas, was älter ist.
Ja.
Deine Mutter.
Gut, dass die Sendung bald vorbei ist.
Es wird spät, ich merke schon.
Leute. Es ist schon 11:30.
Also, wenn ihr
euch mal Kinder sind jetzt hier im Bett.
Wenn ihr euch mal angucken wollt, wie ein Betriebssystem von Microsoft aussehen würden könnte, wenn sie dann den Mut hätten, da mal was Neues zu machen, haben sie offensichtlich nicht, weil das Ding ist halt einfach nur so Research. Sicher? Und sie haben.
Ich habe da jetzt neulich erst irgendwo am Rande was gelesen, dass die jetzt wohl mit dem nächsten oder übernächsten Windows einen Break machen wollen.
Tatsächlich?
Ja. Dachte ich, dass ich
also
das was gelesen habe.
Nee, also was ich gehört habe, waren Gerüchte, dass mit Windows 8 die Mobilschiene und die Desktop-Schiene, also ähnlich wie es bei macOS auch ist, so ein bisschen zusammengefügt werden mit einem einheitlichen Kern, wo dann unterschiedliche UI-Kits und so draufgepackt
werden. Okay, also wird es schlechter.
Also ich will das jetzt nicht beurteilen. Ich kann das auch momentan gar nicht beurteilen. Ich weiß auch nicht, ob es stattfinden wird.
Also
aber es könnte sein. Es würde auf jeden Fall so Sinn machen.
Also das eine, was ich tatsächlich gehört habe, war, dass wenn die dann auf ARM gehen wollen, dann sind sie halt kompatibel zu nichts, was sie davor mal gemacht haben. Sondern alles muss neu gemacht werden. Das macht ja auch Sinn, weil das muss ja eh alles neu kompiliert werden dann.
In Sachen neu kompilieren kann ich noch kurz was zu Singularity sagen. Da ist nämlich relativ interessant, weil die Programme, die da ausgeliefert werden, die werden in einer abstrakten Bytecode-Sprache ausgeliefert. Mhm. Also in die mal Programme reinkompiliert und die werden erst zu nativen Maschinencode kompiliert bei der Installation. Das wäre auch schon vielleicht so ein Mechanismus, der Windows helfen würde, dann Windows-Programme oder Microsoft helfen würde, Windows-Programme auf unterschiedlichen Architekturen installieren zu können.
Ja, das war auch ein Designziel, weil sie auch gesehen haben, es gibt ja auch immer mehr spezielle, nicht CPUs, sondern IOs, Prozessoren, die halt spezielle Sachen machen. Auf der GPU könnte was laufen, auf dem Netzwerkprozessor also könnte was.
Spezielle Prozessoren, die für bestimmte Dinge optimiert sind.
Genau. Und da könnte man ja auch Sachen laufen lassen und die optimal ausnutzen. Haben auch extra eine Sprache dafür entwickelt, Sing Sharp, und so ein paar Ideen umgesetzt, wie man halt ein sicheres System vor allem bauen könnte. Könnt ihr euch mal angucken, Singularity ist auch Open Source, kann man sich auch runterladen, ausprobieren. Es wird
das heißt, es wird nichts von Microsoft mehr?
Nee, das wird definitiv nichts mehr. Das ist halt so ein
Forschungsprojekt.
So ein Forschungsprojekt. Ja. Hätte mal was werden können, aber wie gesagt, Microsoft
aber hat. Aber man kann sich's mal runterladen, vielleicht in eine VM packen, vielleicht bekommt man es auch zum Booten.
Wenn du viel Glück hast.
Ja. Wir haben es richtig ausprobiert, genau. Also es gibt halt nicht so viele Programme dafür, da müsste man sich dann schon selber welche schreiben. Aber zumindest haben sich viel Gedanken über die Sicherheit gemacht und das wäre zumindest mal ein System, was man nicht so schnell zum Abstürzen bringt.
Oder ja, vielleicht zum Abstürzen. Na doch, also es stürzt ab, aber es passiert dann halt nichts.
Genau. Ja. Also es ist zumindest nicht kompromittieren kann so schnell. Sagen wir es so.
Nicht das ganze System, sondern nur ein bisschen.
Ja, also es läuft auch wieder unter dem Schema, man könnte mal drüber nachdenken, ob man Dinge so machen will, wie man sie in den 70ern gemacht hat.
Ja, will man eigentlich nicht, aber damals gute alte Welt, da hatten die Rechner ja auch noch nicht so mit dem Internet und so, waren noch nicht vernetzt und die 5 Leute, die Computer bedienen konnten, die haben sich alle untereinander noch vertraut.
Mhm. Ist ja immer noch so, oder?
Ah ja, es benutzen mehr als 5 Leute.
Das halt. 5 Leute, die sich damit auskennen. Das ist ganz wichtig.
Und kein Vorkommen.
Genau, das sind wir noch so.
Gut. Yeah. Das war mein Paper der Woche, also Singularity, eine Design-Idee von Microsoft, wie man so ein sicheres Betriebssystem bauen könnte.
Ja, bei mir gibt es da auch so ein Muster mittlerweile. Ich erzähle heute was über, JavaScript.
Web. Oh, ich hätte gerne gedacht Penis jetzt, aber das habe ich nicht gesagt.
Das hast du nicht gesagt. Zum Glück hast du es nicht
gesagt. Oh, zum Glück hast du nicht gesagt, dass wir über Penis reden.
Oh Mann. Ihr lenkt mich ab. Hört auf damit.
Na, das war erotisch gemeint.
Was zum Teufel ist mit Ingo los?
Ja, deine Aussage hat gerade als ihr leckt mich ab gepasst.
Ingo stirbt gerade.
Das war erotisch
gemeint. Kann das mal jemand fotografieren, bitte? Ah, kann ich selber. Ah, nee, hat es mal.
Passt schon.
Schön. Leckt mich ab.
Ihr leckt mich ab.
Oh, haben wir uns wieder beruhigt? Gut. Nee. Gut.
Mach weiter.
Ich mach's auch kurz. Es geht, wie so oft, auch mal wieder um JavaScript, und zwar um asynchrone Programmierung in JavaScript und wie man das Ganze benutzen kann, ohne dabei wahnsinnig zu werden. Und da haben sie hier 1, 2, 3, 4, 6 Leute. 7 Leute, die in der Node.js-Szene schon ein bisschen unterwegs sind und auch bekannt sind, interviewt, was deren Meinung nach irgendwie da sinnvoll ist. Und die haben auch zufälligerweise alle so Bibliotheken geschrieben, mit denen man so Callback-Management und so weiter so auf eine bisschen bequemere Art und Weise machen kann. Und wenn man Node.js programmiert und einen sowas interessiert, dann kann man sich diesen Artikel auf InfoQ mal durchlesen. Das lohnt sich.
So. Ja. Wir könnten dann Sendung, Hades, was ist denn dein?
Wir könnten die Sendung auch Ihr leckt mich ab nennen.
Nee,
finde ich. Nee.
Was hatten wir denn davor?
Steht ganz oben im
Doktor. Oh, Glück gehabt. Gott sei Dank kann man das alles nachlesen.
Mehr Wurzeln, weniger Gefängnisse.
Jetzt noch sind wir schon bei Picks oder noch bei Artikeln?
Wenn du noch Artikel hast, dann ein Artikel der Woche.
Nee.
Hast du nicht nichts Interessantes gelesen?
Ein
Blog-Eintrag geht auch, so was
weiß alles ich. Geht, eigentlich geht alles.
Alles geht alles?
Eigentlich also brauchen wir bis zwei Picks.
Nein, es sollte schon nicht, also bei Picks geht es eher so um Programm, um ein Tool, was du benutzt hast.
Und beim anderen um was Geschriebenes.
Ja, genau.
Ja, also ich lese gerade was. Ich lese gerade ein Buch. Ich lese gerade von, Oh shit, wie heißt der denn? Demon heißt das Buch.
Ja.
Das wurde auf einem großen Boulevardblog neulich mal geplagt und ich muss sagen, es ist echt gut.
Da muss es gut sein.
Mayo, oder?
Ja.
Oh, ja. Ich glaube, es gibt nur einen großen deutschen Boulevardblogger.
Ja, der mit Mayo verbunden werden kann.
Es gibt doch noch ich kann das leider nicht schnell.
Das ist der mit der Frisur.
den kenne ich auch.
Ja, aber der blockt doch bestimmt auch.
Ja, das wäre für mich auch ein Boulevardblogger. Der blockt auch, aber für mich ist das der mit der Frisur.
Der Blogger mit der Frisur, ja, aber der wäre auch ein Boulevardblogger.
Der ist aber nicht so relevant.
Der hat
bestimmt, da kann man sich drüber streiten.
Wikipedia-Eintrag.
Ja, also für mich ist er nicht relevant.
Also wenn Relevanz in Masse ausgedrückt wird, dann nein.
Naja, Körpermasse meinst du jetzt, oder?
Nee, Anzahl Giraffen mit Mayo.
Am Abend.
Wissen wir jetzt, wie dein...
Ich probiere das gerade hier rauszufinden. Daniel Suarez heißt er.
Und worum geht's da?
Da geht's um einen super, super Nerd, der gleich am Anfang
an EHEC stirbt.
An Hirnkrebs. Stirbt, der Typ ist irgendwie so CEO einer riesengroßen Spielefirma.
Und ist dann auf den Mount Everest gestorben.
Nee, der ist an Brain Cancer gestorben und
Zombie Cancer.
Genau, Zombie Cancer. Und hauntet jetzt eben die Welt als Demon. Also er hat da eine KI geschrieben aus seinem von seiner Spielefirma aus und und jetzt alle, obwohl er eigentlich tot ist. Und das ist irgendwie sehr super interessant.
Das hört sich spannend an.
Thronen oder so.
Nee, ist nicht ganz so. Es ist
Thron ist ja eine eigene Welt. Und das greift ja gar nicht in die
andere
Welt
über. Also es ist sehr plausible und zeitnah geschrieben. Und ich finde das Setting cool und wie die Story so aufgebaut ist, auch super geil.
Erinnert mich an von der Story her ein bisschen an den Plot von, wie hieß denn diese Nachfolgesendung von Battlestar Galactica?
Caprica.
Genau, von Caprica. Daran erinnert es mich ein bisschen. Achso,
der Roboter, der da. Die
KI, die da praktisch auch weiterlebt nach dem Tod von der Erschafferin.
Ja.
Klingt auf jeden Fall spannend.
Habe ich auch noch nicht zu Ende geguckt.
Okay, dann, Caprica. Dann müssen wir die Rubrik umbenennen, weil das war ja jetzt kein wirklicher Artikel. Wir brauchen einen anderen Namen einfach. Schriftstück der Woche.
Wie wär's mit Lesefu?
Lesefu. Ich finde Leseflu. Lesefu.
Leseflu.
Leseflu.
Grippe der Woche.
Ja, genau. Die Grippe der
Lesefu,
Woche.
Lesefu, okay.
Genau.
Dann ist jetzt unbedingt.
Also ich suche gerade den Link raus, den kann man dann in die Shownotes reinpacken.
Jetzt bin ich dran.
Felix.
Mein Artikel der Woche ist vom Y Combinator attacking.htaccessfiles. Das geht darum, wenn man einen normalen Webserver hat, dann hat man da
den normalen Apache.
Normalen Apache Webserver.
Ja.
Also quasi
also
sowas.
Also irgendjemand, der die HT-Access-Files liest.
Genau. Was im Normalfall hauptsächlich der Apache ist.
Ja,
ich glaube, es gibt noch ein paar andere, die
deswegen sage ich das,
die werden, glaube ich, nicht so oft eingesetzt. Gut. Egal.
Genau, also der Apache ist ja relativ weit verbreitet, würde ich jetzt einfach mal behaupten.
So 50-60% der 50% der Webseiten.
Hm. Das ist dann doch relativ viel.
Das sind auf jeden Fall über 9000 Server, die dann fahren.
Mindestens.
Wesentlich mehr als 9000.
Aber das reicht schon, es muss nur über 9000 sein.
Ja, deswegen.
Ist okay. Mhm.
Genau, und da gibt es die Möglichkeit, HT-Access-Files, also wenn man jetzt normalerweise daran denkt, ja, was macht man damit? Man macht da irgendwie Benutzername, Passwort drauf und dann muss man sich halt authentifizieren davor. Aber diese HT-Access-Files können um einiges mehr als nur Benutzername und Passwort abzufragen. Nämlich haben die ein gigantisches Feature-Set, was nicht nur fürs Gute gebraucht werden kann. Das heißt, man hat einen Angreifer, der schafft es irgendwie aufs Filesystem zuzugreifen und diese HTXS-File legen. Das kann zum Beispiel sein über Remote File Upload, über halt irgendwas, was ihm ermöglicht, auf das Filesystem in einem Bereich von dem Webserver zuzugreifen und diese File anzulegen. Diese File wird anders behandelt als normale Access-Files. Und das, was da drin steht, wird zuerst evaluiert, bevor man auf ein Dokument in diesem Ordner zugreift. Und da kann man dann so coole Sachen machen wie Rewrites von Redirects macht zum Beispiel. Man sagt, ja, Leute, die von da und da kommen, die werden halt da weitergeleitet, zum Beispiel, weil es das Verzeichnis nicht gibt. Und ein Angreifer kann das benutzen, um das halt an seinen eigenen Webserver oder an einen Affiliate-Link zu binden. Oder man kann sowas machen wie Error-Pages weiterleiten. Man kann Malware an Webseiten ranhängen und die dann weiter, die dann halt evaluieren lassen und solche Geschichten. Und der Artikel, den ich hier verlinkt habe, der zeigt genau sowas auf und beschreibt es auch relativ gut, wie solche Sachen funktionieren und wie man das dann auch gewinnbringend einsetzen könnte. Dazu gibt es dann noch zwei weitere Verlinkungen. Einmal ein Artikel zu HTXS-based Web-Shells. Das heißt, man benutzt diese Shell, Access-File, um Shell-Commands aufzurufen auf dem Webserver. Und der zweite ist dann so eine Sammlung von verschiedenen Shells, die verschieden funktionieren und ein bestimmtes Feature-Set bereitstellen. Und das finde ich halt doch ganz nett, dass man sieht wieder, es gibt nicht nur diesen einen Angriffsvektor. Es ist nicht alles nur eine Möglichkeit, um Zugriff auf einen Webserver zu erlangen. Es gibt halt unendlich viele Möglichkeiten, je komplexer die Software wird und je mehr Features sie bereitstellt. Und genau, das ist mein Pattern, wie ich Sachen aussuche. So coole Features, die halt anders benutzt werden, als man es eigentlich ursprünglich mal geplant hat.
Um jetzt mal Wau Holland zu zitieren, atypisches Benutzerverhalten. Ja. So ein bisschen.
Jo. Spaß am Gerät.
Spaß am Gerät. Gerät,
genau. Auf jeden Fall.
Und das diesmal in dem Fall mit HT Access.
Files, genau.
Ja. Okay, dann...
Hate Access.
Hate Access.
Hass. More Hate.
Dann Hasszugriff.
Zum letzten Punkt
Unserer
musst jetzt auch was Sendung, die da lautet Picks oder Vorschläge, Nettigkeiten, rausgesuchte kleine Süßigkeiten der Woche, die wir so gefunden haben.
Also wenn, meinst du keine Süßigkeit, weil das ist schon so alt. Das
aber
schon,
es ist gut, gut. Ich habe es gerade schon
gesehen. Das ist aber super, dass du was Altes hast, weil ich habe was, das war schon zweimal.
Dann mach's nicht nochmal.
Doch, ab dem dritten Mal ist Tradition.
Ja, das heißt, ihr müsst es alle benutzen. Also wir benutzen es hier tatsächlich auch alle.
Darum. Oh mein Gott. Ja, also ich wurde dieses Wochenende bekehrt, aber komm erstmal zu deinem.
Genau. Also was ich hier empfehlen würde, ist LSOF. Ist so ein, würde ich jetzt mal sagen, Kommandozeilen-Tool schon aus der Steinzeit. Es macht, wie der Name schon sagt, eine Auflistung von offenen Dateien, also List Open Files heißt das ausgesprochen. Das Schöne ist, unter Unix sind ja so Dinge wie Sockets und andere Sachen, Devices und so weiter, auch Files. Und das
genau, alles Everything is a file.
Ja, bedingt. Also auf Linux.
Alles ist eine File.
Alles ist eine File.
Das möchte ich nicht so stehen lassen.
Stable Release steht hier. Achso, das ist letztes Stable Release. Nee,
ja,
so, ich wollte gucken.
Das gibt schon
eine Weile. Ich suche eine Stalloslassung.
Das hört sich richtig an. Wir haben da eine Liste, wo diese ganzen Sachen drinstehen.
Genau.
Da steht auch Schleppangelfischen
drin. Ich glaube, wir müssen dir da mal Zugriff drauf geben.
Ja, da steht auch Schleppangelfischen drin. Mhm.
Schleppangelfischen?
Ja, Trolling.
Trolling.
Ja. Ja. Ha, das stirbt gerade. Mal wieder.
Oh, das war gerade der Mate-Siphon.
Also genau wollen wir es dann doch nicht wissen.
Ja.
Könnten wir zur LSOF
kommen? LSOF ist nämlich super cool, wenn man mal da Verzeichnisse anmounten will und Mount sagt, nee, da ist noch jemand drauf, dann kann man nämlich gucken, wer und welches Programm das gerade ist.
Und es abschießen
oder das Ganze beheben. Wofür LSOF auch super geeignet ist, ist, um sich offene Socket-Verbindungen anzeigen zu lassen oder offene Ports, die man gerade auf dem Rechner laufen lässt.
Also ich habe ja das Gefühl, wenn ich irgendwas anmounten will und der sagt, geht nicht, dann müssen die Sterne auch günstig stehen, damit das Ding das Richtige sagt.
Das hat bei mir meist eigentlich
ja, meistens. Ab und zu gibt es irgendwie so Punkte, wo man sagt, nee, keine Ahnung, da ist nichts drauf. Und dann sagt der lügt dich aber an. Und das finde ich ganz schön dreist. Das sollten Computer nicht machen.
Und was ich halt auch benutze, ist LSOF-i für Netzwerk-Connections und dann...
Also minus N, dass es schnell geht.
Minus N macht dann keine Auflösung von Hostnamen. Genau. Und dann kann man halt auch gucken, was da gerade auf dem Rechner läuft und was irgendwie hier Dinge tut. Ja.
Eindeutig zu viele Sachen offen.
Also so für Debug-Zwecke und so weiter ist das alles ganz schick.
Das auf minus i ist dann so ähnlich wie netstat minus
an.
Zum Beispiel, ja.
Also kann ich mir immer merken.
Die Sache, also weshalb ich da eher LSOF benutze, ist folgende. Netstat verhält sich auf unterschiedlichen Betriebssystemen unterschiedlich. Und LSOF nicht.
Ja, aber antut eigentlich immer.
Ja, also was ich meistens mache, wenn ich mir angucken will, was für Ports habe ich denn gerade offen, dann mache ich einen LSOF-i, TCP, pipe grep listen und dann sehe ich alle Ports, die auf TCP, alle offenen Ports auf für TCP-Verbindung.
Jo. Oh, gar keine, das ist aber wenig. Stimmt das? Ich glaube, der lügt mich hier an.
Minus i TCP.
No, musst du das auch noch sagen? Mhm. Ja.
Groß geschrieben.
No.
Also ich habe es bei mir groß geschrieben.
Okay. Okay. Also wer wissen will, was für Files oder Sockets offen sind, der probiere doch mal LSOF aus Hades.
Ja, ich pickte einfach halber was mich direkt betrifft und was hier schon zweimal dran war. Ich pick Oh My Satchel.
Super cool.
Toll. Und wer weiß noch nicht, um was es geht?
Wahrscheinlich weiß es schon jeder.
Aber nein, das ist einfach so eine coole Sammlung an Skripten und Plugins für die supergeile Zetra. Mhm. Und Es muss einfach jeder benutzen, der Z-Shell benutzt.
Genau. Gibt's ja auf GitHub.
Mhm. Genau.
Kann man sich einfach.
Gibt's ultra viele Themes und Plugins für, die man sich reinladen kann. Und ich habe da jetzt vor kurzem habe ich bei mir auf der Arbeit so einen kleinen Git-Workshop gehalten und da waren die Kollegen dann total beeindruckt, dass denn in meinem dass doch in meinem Shell-Prompt auch Git-Informationen mit angezeigt wurden, wie zum Beispiel in welchem Branch von dem Git-Repository ich gerade bin,
ja, und so weiter. Ja, ob dort die Files im Verzeichnis
genau,
sind, ob irgendwas nicht eingecheckt ist.
Genau.
Das ist super cool.
Was halt die ZSA da auch ziemlich cool macht und diese Themes binden das alle mit ein. Die ZSA hat halt noch einen R-Prompt, also einen Prompt, der auf der rechten Seite ist, wo man auch noch Zusatzinformationen anzeigen lassen kann und so. Ja, ja, benutzt alle die Z-Shell und OhMyZ-Shell, weil wir tun es auch und wir sind damit davon super begeistert.
Das hört sich falsch an.
Doch.
Wir sind der Goldstandard.
Ja, wir sind der Goldstandard. Also zumindest, was Kommandozeilen-Sachen angeht.
Okay.
Bold Statement ist bold.
Genau. Dann,
dann esse ich.
Mach halt, dann ist
das egal. Ja, wir machen das nach der Reihe.
Welcher Reihe?
Nein, so wie es im Doc steht.
Oh, warte, das ist gar kein Problem. Nein, ich habe ja noch gar nichts.
Dann ist gut. Ich picke...
Ja, dann passt es aber nicht, du bist Zweiter.
Hä?
Was? Dann bin ich falsch.
Nee, ich bin Zweiter.
Warte.
Kicks.
Oh, ah, ja, tut mir leid.
So. Gottes Willen.
Also, nachdem ich Chuck zu Ende geguckt habe und dann nicht wusste, was ich tun sollte, habe ich eine neue Serie entdeckt.
Eine neue alte Serie?
Eine neue alte Serie, genau, korrekt. Und die nennt sich Eureka. Geht um so eine Stadt, wo lauter verrückte Wissenschaftler wohnen.
Um eine geheime Stadt.
Genau, ich glaube, in Deutsch heißt das die geheime Stadt, untertitelmäßig.
Kann ich dir nicht sagen. Ich habe es noch nie in Deutsch geguckt.
Das will man auch nicht.
Hört sich falsch an.
Die geheime, ja genau. Ich habe gerade mal gewikipediat. Eureka, die geheime Stadt heißt es in Deutsch.
Man kann jeden Titel versauen, indem man mehr dazu schreibt.
Ja. Ja. Ist ganz lustig. Also ich habe jetzt die ersten 3 Folgen geguckt und mal gucken, was da jetzt noch kommt, was sich da noch so für eine Story aufbaut. Jetzt in den ersten 3 Folgen ist noch nicht so viel passiert. Kommt halt so ein neuer Sheriff in die Stadt und
ja, das Mädchen ist ganz okay.
Das ist also, das? Das Mädchen?
Einfach ignorieren.
Die Joe oder was meinst du?
Nee, sorry. Ich habe gesagt Mädchen.
Gut. Ich habe keine Ahnung, worum es geht.
Ist schön, aber...
Das ist gut für dich. Du bist noch Internet unbefleckt.
Ja, sowieso.
Pfui.
Also wenn ihr mal wieder eine neue Serie braucht und die noch nicht kennt, Chuck ist ja jetzt gerade, es ist zum Glück verlängert worden, gibt eine 5. Staffel. Freue mich auch schon. Was machst du da,
Pupis? Es riecht nach verbranntem Holz.
Das riecht nicht nach dem Plan an.
Das ist
nicht ja, das ist der Normalzustand hier.
Ah, sehr gut. Okay. Genau, also wer eine neue Serie braucht, Eureka. Und wenn ihr Vorschläge habt an Serien, die man noch mal gucken sollte, also gerade wenn es so in die Sci-Fi-Ecke geht, immer wieder dankbar für neue Tipps.
Also ich muss ja tatsächlich sagen, ich habe Eureka auch mal angeschaut, aber mich hat es tatsächlich nicht überzeugt. Das war dann zu
Ich würde es jetzt als Englisch cheesy bezeichnen.
Ja.
Käsig, sehr käsig.
Sehr käsig.
Sehr käsig.
Sehr käsig. Aber also das ist kein Problem, du kannst sie trotzdem gucken.
Ja, nee, ich hab die ersten 4 Staffeln auch geguckt. Da geht jetzt irgendwann demnächst die 5. los, so als Abendunterhaltung, wenn man gerade sein Hirn ein bisschen abschalten will.
Ist ja, das genau. Super. Dafür brauche ich das auch.
Dafür funktioniert es
auch. Ja, Dr. Who hat ja auch wieder angefangen.
Ja, Dr. Who kann man auch sehr empfehlen. Die neue Staffel ist grandios. Okay, also wirklich,
muss ich noch
wirklich
gucken.
Echt grandios.
Ich bin gerade noch in der 5.
Wann fängt denn Misfits wieder an?
Ja, das frage ich mich ja auch.
Demnächst wieder anfangen.
Weil das ist eigentlich ganz schön aus.
Also ich muss ja...
Misfits ist super.
Wir wollten ja tatsächlich mal schon vor Ewigkeiten einen Serienpodcast machen. Da sind wir noch nie dazu gekommen. Da könnte man demnächst eigentlich auch mal irgendwann anfangen.
Deswegen picke ich das ja jetzt.
Oh, hier so kommt mal aus dem Chat gerade, Eureka ist zu Disney.
Ja, das ist
super qualifizierend.
Das trifft schon
ein bisschen, ist schon sehr Disney.
Ja. Sehr Disney, ja.
Okay. Aber ich schaue es trotzdem auch an.
Scheiß auf Science.
Ja. Wir haben Disney...
Also was man in der Richtung auch noch gucken kann, wo es auch mal so ein bisschen Kreuzreferenzen gibt, ist Warehouse 13. Da spielen zwischendurch auch mal Charaktere von Eureka dort mit und umgekehrt. Okay. Also die spielen da tatsächlich auch dieselben Charaktere, wie sie in Eureka spielen, so als ob die sich jetzt gegenseitig besuchen.
Ungefähr so wie Doctor Who und Torchwood.
Genau.
Ja. Auch beides Serien, die man empfehlen
beides,
kann.
Beides und grandiose.
Gibt Torchwood eigentlich irgendwas Neues mal?
Torchwood fängt in den nächsten ein, zwei Monaten die nächste Staffel an. Also Children of Earth war ja ultra grandios und die vierte Staffel fängt demnächst an. Ja.
Ich habe von Torchwood noch nicht so viel gesehen, dann müssen wir mal auch mal. Aber ich wusste gar nicht, dass Torchwood ja ein Anagramm zu Doctor Who ist. Also es sollen dieselben Buchstaben alle drin sein.
Das könnte hinkommen, ja.
Wie du hast gelernt. Ja, jetzt macht alles Sinn. Okay,
ja.
Dann hat der Felix noch einen Pick.
War eigentlich schon vor dir dran, steht er hier.
Das ist wie auf Wikipedia, was die Seite selber editiert.
Nein, die war schon so. Ich habe tatsächlich zwei.
Muss ich eine Löschdiskussion anregen?
Ja, und ich sag, ich bin dagegen, deswegen. Ich habe zwei Sachen, die werde ich kurz ansprechen.
Wir müssen erst
Relevanzkriterien
erstellen.
Ich habe eine Webseite, auch wieder vom Y Combinator, die nennt sich Cool but Obscure Unix Terminal Console Curses Tools. Und da geht es um coole Unix-Tools, die schon schweinealt sind und halt in der Konsole laufen und die trotzdem irgendwie cool sind.
Die das Richtige tun.
Genau, die machen das Richtige und die machen es sogar bunt, in bestimmt 16 Farben.
So wie LSOF.
Ich erkenne hier was, Hardtop. Hardtop ist super toll. Hab ich hier auch schon mehrmals empfohlen und gepickt und so.
Hardtop ist gut, IOTop ist gut. Dann gibt es hier solche Sachen.
Boah, Vim und Rsync, boah, voll gut, alles
toll. Vim ist obskur, Rsync auch.
Tmux ist großartig. Screen und Tmux.
Tmux hatten wir auch schon vorgestellt.
Ist das jetzt eigentlich ein Zeichen, dass ich alt bin, wenn Rsync und Vim für mich nicht obskur sind?
Nee, du bist
sind
cool
die,
dann.
Die sind auch tatsächlich nicht alle obskur, weil Socket
ist unglaublich obskur. Du kannst mir nichts erzählen. Du machst dann so Socket und dann irgendwie 200 Zeichen und dann passiert vielleicht das Richtige.
Aber
das
Multitail ist überhaupt nicht obskur, weil damit kann man einfach
mehr... Warte mal, Socket und Multitail, ist das irgendwie, hat das was miteinander zu tun? Ist das Katzen-Content?
Nein.
Nee. Duplicity. Auch hatten wir auch schon mal vorgestellt.
Ja.
Was sind einige Task Warrior?
IFTOP und IPTREF kennt man auch.
IFTOP ist tatsächlich echt cool, da kann man nichts sagen. Das macht sogar so Graphen, also nicht Graphen.
LFDP.
Ja, LFDP ist
Curl. LFDP ist mein Default FTP-Client tatsächlich.
Ja, schon.
Ja, ich bin
auch mal. Biobu ist da auch dabei.
LFDP ist nämlich cool.
LFDP, der kann FTPS, steht hier auch drin.
Der kann auch mirroren. Der kann also.
Da muss ich ja mal ein Shameless Self-Plug machen. Newspoiler ist auch dabei. Ist ein super cooler RSS-Reader, für den ich mal so eine Weile Maintainer für Arch Linux war.
Mein Beileid.
Arch Linux.
Nö, das hat funktioniert.
Also Biobu finde ich ja auch super
cool. Kausei ist auch super und SL ist ebenfalls gut, weil man muss dann bei Leuten, die man verarschen will, einfach so ein Alias LS ist gleich SL machen und dann hat man Spaß.
Ja.
Bloß wenn sie kein Unix können. PowerTop hatten wir auch schon mal besprochen irgendwann.
Also das hat Felix, glaube ich, mal gepickt.
Ja, ich habe mal einen PowerTop gepickt, genau.
So lauter Programme, die wir auch cool finden.
VFM habe ich mal benutzt mal versucht zu benutzen, aber das war irgendwie nicht so meins.
Aria 2 ist super cool, weil der kann einfach alles und das voll richtig.
Also schaut euch die Webseite mal an und sind auf jeden Fall einige Programme dabei, die wir auch empfehlen.
Also wir können tatsächlich sagen, dass ein Großteil der Sachen, die hier gezeigt werden, auch von uns eingesetzt.
Und wenn es noch nicht gemacht wird, dann ist einfach noch nicht so weit.
Dann
haben wir es einfach noch nicht gewusst, dass es dieses Programm gibt.
Ja, dafür ist die Liste da.
Ist auf jeden Fall super. Damit kann man jetzt so die Kommandozeilen-Tools für die nächste Zeit abhaken, weil da ist wahrscheinlich so alles drin, was irgendwie relevant sein könnte.
Und ich habe noch ein paar, aber...
Ich habe auch noch ein paar.
Aber das Ding macht tatsächlich.
Machen wir auch mal eine eigene Liste.
Das macht tatsächlich relativ viel.
Gut.
Okay, und das war mein erster Pick. Und mein zweiter Pick sind Throwing Star LAN Tabs. Das ist ein LAN Tab, womit man relativ leicht in eine Netzwerkverbindung sich einhängen kann, indem man das halt dazwischen packt. Dann hat man da zwei Ausgänge, zwei Ethernet-Ausgänge und da kann man dann sein eigenes Ethernet-Kabel ranhängen.
Ein Abflusshahn.
Ein was?
Ein Abflusshahn.
Ein Abflusshahn. Genau, Ninja-Stern Netzwerk-Abflusshähne.
I tap that. Nee. Ja.
Genau. Und also ich habe es gepickt, weil ich wollte es immer haben und ich will es eigentlich immer noch haben. Bloß ich habe noch nie so ein PCB-Kram gemacht, um die selber zu machen, weil man kann sie irgendwie nicht kaufen im Internet, was ich nicht verstehen kann. Und das wollte ich picken, weil es super cool ist und es sieht auch super cool aus.
Also wir haben hier schon die Technologie, um sowas zu bauen.
Die sind irgendwie zweiseitig und die müssen irgendwie speziell gefräst werden und was weiß ich. Aber man kann das bestimmt im Internet auch kaufen. Also so, also da
wir können
man
muss die hier da, machen.
Ja, man muss dazu sagen, man hat die kompletten Sources dafür. Das heißt, das ist dann noch einfacher zu machen, wenn man Hardware-Zeugs
hat. Also man muss hier halt so ein bisschen ausdrucken und Toner-Transfer und ja, vielleicht haben wir ja bald einen Drucker dafür.
Genau, also wenn ich eins gemacht habe, dann sage ich, dass es super funktioniert. Dann nächstes Mal.
Oder auch nicht.
Oder auch nicht.
Or not.
Genau, außerdem Ninja-Sterne sind eh cool.
Du kannst immer noch jemanden an den Kopf schmeißen.
Genau. Mit diesen Ethernet-Teilen.
Und dann kannst du sagen,
tap that. I tap that. Genau, okay. das ist mein zweiter Pick.
Okay.
Aber genug.
Ja, ich würde auch sagen, da wir machen mal einen Deckel drauf.
Wir haben ja noch morgen.
Machen noch Bonus-Content für die.
Bonus-Content.
Das darfst du natürlich nicht sagen. Live. Jetzt ist vorbei die Sendung.
Zuhörer.
Wir wollen auch nochmal dazu sagen, wir finden es nicht gut, wenn ihr unseren Bonus-Content trotzdem mitschneidet und ihn veröffentlicht.
Ich schon. Oh, jetzt hast du aber den provoziert.
Natürlich, er wollte das doch.
Das doch auch.
Ah, jetzt hast du es kaputt gemacht.
Oh, jetzt hast du es kaputt.
Ja.
Okay, dann wir wünschen euch wie immer eine frohe Zeit. Passt auf euch auf.
Habt Spaß.
Am Gerät.
Ist ihm schon wieder geklaut. Ja.
Jetzt nicht.
Sorry, das triggert bei mir automatisch.
Ja,
nächstes Mal mache ich kein Problem.
Auch.
Wie klaut es
denn? Solange mir nicht mein Spruch klaut, ist alles gut.
Was der mit dem Pin?
Okay, jetzt ist schon weg alles. Oh, scheiße.
Das war eine Sendung von Radio Tux. Herausgegeben im Jahr 2011 unter Creative Commons by Non-Commercial Sharealike .de. Lieder sind eventuell anders lizenziert. Mehr Infos auf radiotux.de. Unterstützt von Tarent.
Software.